ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 41. Heute darf ich begrüßen Stefan.
Servus die Maun, grüß euch die Burm.
Ulrich.
Hallo.
Servus. Und ich wieder mal. Irgendwie sind wir zu laut, oder? Naja, wurscht. Ja. Hurra. Wir haben jetzt dann quasi zwei Folgen innerhalb eines Monats gemacht. Das ist total beeindruckend.
Ja.
Ja. Gut. Worüber reden wir denn heute? Ich habe nur ganz kurz Google Plus.
Ja.
Weil wir haben das letzte Mal haben wir noch großartig drüber gesprochen. Ja, Google ist so gut. Ja, deswegen da
die kommen, haben keine, die haben keine Leaks,
die haben keine Datenleaks, gar nichts. Ja. Und quasi einen Tag später.
Ja, bumm, zack.
Ja. Ja. Und jetzt weiß ich, warum man es nicht mitbekommt, weil sie erzählen es einfach kann.
Genau.
Ja.
Es ist schräg, ja.
Es aber ist ja, schräg,
stimmt.
Ja. Ja.
Sie haben das Datenleak nicht geleakt.
Genau. Hm. Genau.
Hm.
Genau. Ich meine, es war eh überschaubar, ne? Was? 500.000 angeblich?
Waren es 500 oder
ja.
50? 500, ja.
Ich glaube, es waren 500.000, ja. Oder?
Und da aber auch nicht wirklich viel an Daten, oder?
Ah, das weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht durchgelesen. Sie drehen das Geschichtel jetzt eh ab.
Ich dachte, aber alle?
Nein. Angeblich waren es 500.000.
Aha, na, da habe ich was anderes gelesen. Okay.
Ja. Aber ob das stimmt?
Ja. Ja, aber sie drehen es ab.
Also ja.
Für die Öffentlichkeit.
Nein, aber wir haben auch gesagt, Google kann kein Social Media.
Genau.
Ja.
Ja. Also wir haben auch gesagt, Facebook ist tot und Google kann kein Social genau. Media. Schauen wir mal.
Ja. Also, bei Facebook waren es jetzt was? 30 Millionen?
Ja.
Ich war dabei.
Du warst dabei?
Ja, ja. Ziemlich ausgelockt.
Ich war bei beiden nicht betroffen.
Und ich habe eine SMS von ihnen gekriegt.
Zum Thema?
Ich wurde ausgelockt.
Aha.
Das haben sie mir geschrieben, auch per SMS. Und ich soll mich neu einloggen mit diesem Link.
Wirklich?
Tatsächlich.
Und das war kein Phishing oder sonst?
Habe ich sogar geschaut, spaßeshalber.
Okay, gut.
Es war kein Phishing.
Okay. Aber das ist ja ein Riesenproblem für Communities, wenn du ausgeloggt bist.
Ja, aber dann können sie dich nicht tracken. Ne?
Genau.
Ja.
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 Ja, und sie erwischen dich vor allem nicht mehr wirklich.
Ja, 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 sie wissen das ist, gar nicht, wo du bist.
Ne? Genau. Ja. Und das ist echt, das sind die total verstört.
Ja. Ja.
Ah, da fällt mir noch ein Thema ein, das ich gar nicht auf die Liste geschrieben habe dazu. Ich habe meine ganzen Logins und so ein bisschen umgestellt. Früher habe ich das quasi auch so im Browser gehabt, wie man es halt so hat. Nicht sich anmelden und Browser-History wird eh nie gelöscht und so.
Mhm.
Das heißt, sie können dich super tracken. Machst du das nicht so?
Oder nein,
nicht
ich so logge mich immer aus.
Echt?
Außer bei Google.
Du bist der?
Also ich logge mich bei Facebook immer aus.
Ich logge mich bei Facebook immer aus.
Bin ich logge
mich bei Amazon immer aus.
Ja, das mache ich nicht.
Das mache ich schon. Twitter ist noch so ein Fall, da logge ich mich auch nicht aus.
Also bei mir ist es wirklich nur Facebook, bei denen ich das bewusst nicht mache.
Mhm.
Also bei denen ich mich bewusst auslogge.
Ausloggst.
Ja, genau.
Ja. Ja. Und ich habe die Browser die Passwörter im Browser gespeichert gehabt.
Okay, na das mache ich.
Sodass spätestens, wenn die Session dann abgerendet ist, dann habe ich halt ja anmelden und weiter und so weiter. Und das habe ich jetzt alles eliminiert.
Okay.
Und ich speichere die Passwörter, die außerhalb vom Browser waren, eh schon längere Zeit in einem Git-Repo mit einem Passwortmanager namens Pass. Das ist so ein Unix-Kommandozeilentool.
Mhm.
Aber natürlich die Browser-Geschichten da jedes Mal dann manuell reinkopieren und so von der Kommandozeile ist jetzt nicht so geschmeidig. Aber es hat jemand netterweise ein Plugin dafür geschrieben, das im Prinzip ein Message-Broker ist von der Kommandozeile
in den Browser,
hinein, plus ein Browser-Plugin, das das dann dort aufgreift. Und das, wenn du das jetzt die Passwörter dort in einer gewissen Struktur abspeicherst, sprich unterm Pfad Domainname, Schrägstrich Username, dann stellt er dir die genau in einem Dropdown-Menü dar. Das heißt, du gehst auf eine Seite zu dem Login-Fenster, klickst auf dieses Icon von dem Browser, das klappt runter, gibt dir genau nur die Accounts, die du für diese Domäne und Subdomäne hast. Du klickst das an, der füllt das automatisch in das Username-Passwortfeld ein, du drückst nur mehr auf Login, bist du mit zwei Klicks dann drin.
Okay.
Und wie machst du das? Wie machst du das mobil zum Beispiel?
Dort habe ich es ich glaube, da verwende ich gar nichts, wo ich mich einlogge, ehrlich gesagt.
Na, das ist nämlich mein Hauptproblem immer, oder warum ich den Chrome Password Manager so schätze,
ja,
ist, weil das, also die Passwörter, die ich vergebe, sind halt immer ist es irgendwas.
Ja, ja, bei mir.
Das ist einfach irgendwie Liste von 50, 60, 70 Zeichen, irgendwie wild auf die Tastatur geklopft und ich drücke auf Speichern. Ja. Also wehe, ich muss die mal manuell eingeben. Ja. Ja. Und für mich ist halt der Riesenvorteil, dass das mobil einfach da ist.
Ja. Ja, wenn es mobil geht es da eben noch nicht bei mir jetzt, aber immerhin Chrome und Firefox. Also die haben es gibt Plugins für
das eine und für das andere. Das ist natürlich nett, dass das übergreifend ist.
Wenn man damit ist es schon mehr als... als das Google für mich alleinig war, aber halt mobil nicht. Es gibt ein für Android auch einen mobilen Passwortmanager, wo du das auslesen kannst und in die Zwischenablage kopieren kannst, sodass du das dann reinkopieren kannst, aber es ist natürlich mühselig.
Es ist nicht sehr komfortabel.
Aber du kommst grundsätzlich ran, wenn du das im Notfall brauchst. Nicht? Ja. Also das soweit ist es.
Na, weil das ist aber schon was, also mobil.
Und das ist PGP plus Git sozusagen verwurstet.
Passwortmanager läuft bei dir irgendwie auf einen Server und dort werden...
Nein, es ist ein Git-Repo, was ich lokal herpulle auf den Rechner, auf dem ich gerade bin.
Oder aufs Handy dann.
Oder auch aufs Handy. Okay. Und ich habe ein Git-Repo auf meinen Server, sodass das nie meine eigene Infrastruktur verlässt, außer durchs Netzwerk zum und vom Server. Mhm. Und dort ist natürlich verschlüsselt.
Nicht uninteressant, aber ja...
Noch nicht so ganz geschmeidig.
Noch nicht so ganz geschmeidig, ja. Weil das, mein Problem ist halt, wenn ich keine Ahnung, wenn ich mich auf irgendeiner Seite einloggen muss, in irgendein Admin-Tool, irgendwo in irgendeinen Account mobil, ja, dann muss das meistens extrem schnell gehen. Ja. Dann hat mir irgendwer angerufen, ich bin nicht vor einem Rechner, es ist irgendwo was passiert, ich muss irgendwo hingreifen, ja, und da schätze ich das halt wirklich sehr, wenn ich wirklich während dem Telefonat sagen kann, Moment, ja, logge mich ein auf der Seite, egal ob das jetzt eine mobile oder eine Desktop-Seite ist oder was auch immer, und kann zumindest schauen, was passiert ist und vielleicht ein paar Settings machen, ja. Das ist das wirklich Angenehme dran. Ne?
Ja. Was mich ja voll nervt am Chrome ist jetzt, sobald er ein Passwortfeld findet und er checkt, das ist quasi die Registrierung, generiert er für dich ein Passwort.
Echt?
Und du brauchst dann, also du klickst in das Passwortfeld rein, es geht quasi so ein Overlay auf unter dem Passwortfeld, da schreibt er das Passwort hin, du kannst draufklicken, er schreibt es rein und speichert es gleich im Google Passwort.
Das ist aber voll nett eigentlich.
Ja, aber ich benutze den Google Passwort Manager
nicht. Na gut, aber für alle anderen oder für den Großteil der User ist das wahrscheinlich ein super Feature und die Leute kommen zu sichereren Passwörtern. Ja.
Ja.
Weil sie nicht überall das Gleiche verwenden.
Ja. Der Vorteil für die Leute ist natürlich, sie sind dann am Handy und der Google Passwort Manager füllt einfach das Login aus.
Sag, weißt du auswendig, kann man mit HTML5 und dem Passwortfeld, kann man dem kann man schon mitgeben, wie das Passwort formatiert sein soll, oder? Was zu das, also.
Kann man da Regex oder sowas angeben?
Ich glaube schon.
Es gibt sicher irgendwelche.
Weil das wäre natürlich, doof, wenn Google dir ein Passwort vorschlägt, das nicht zulässig ist. Hm? Weißt du, wie ich meine?
Ach so, ja.
Nicht sehr angenehm.
Es ist zu lang.
Es ist zu lang, es ist zu kurz, es ist kein Großbuchstabe drin. Was
naja, das ist eine gute.
Aber ich glaube, du kannst mit.
Also es gibt ja auch Passwortfelder, wo da darfst du nicht alle möglichen Sonderzeichen verwenden, sondern nur Raute, Strichpunkt und Bindestrich oder so.
Also ein richtig amerikanisches
Sonderzeichen. Ja, genau.
Ich lehne mir jetzt aus dem Fenster und sage, das wäre eine Sicherheitslücke.
Ja, weil du es...
Wenn du das könntest, weil dann könntest du damit rückschließen. Weil dann kannst du es auch dynamisch ändern.
Wieso kannst du es
dynamisch ändern? Moment einmal. Wenn ich bei einer Registrierung auf einer Webseite bin und da steht drüber, das muss mindestens 8 Zeichen lang sein, es muss mindestens ein Sonderzeichen und eine Zahl drin sein.
Ist das ja auch schon
eine Sicherheitslücke. Dann ist das schon eine Sicherheitslücke. Ja. Ich bilde nur so quasi das, was ich als Text für den User drüber schreibe, bilde ich in dem Formularfeld...
Aber ich bin jetzt ausgegangen von einem JavaScript, was ich da drinnen mir dazu lade und das manipuliere und dann kann ich schauen. Nicht? Ist es nur ein Zeichen lang, ist es zwei Zeichen lang, ist es das, was der Gott da eingefüllt hat?
Nein, was er eingefüllt hat, ist ja wurscht. Es geht darum, dass das Formularfeld selber die Info an den Browser weitergibt, was es erwartet.
So, HTML5 Password Pattern. Ich schaue gerade nach. Ob das geht.
Spannend.
Und beim Login brauche ich das beim Passwortfeld ja gar nicht angeben, sondern nur bei der Registrierung.
Aber du könntest das dann auch beim Login angeben und dann wäre es eine Sicherheitslücke.
Ja, weil dann weiß zumindest ein Brute-Forcer, womit er gar nicht ankommt, ne? Weil es nicht sein kann. Mhm.
Ja, also du kannst definitiv Input-Type Password, Name PW, ja. Pattern ist gleich.
Und dann gibt es
eine Regex an, ja.
Okay.
Aber klar. Das finde ich an sich ganz sinnvoll.
Ja, finde ich auch sinnvoll, weil du schreibst es sowieso drüber. Ja. Du musst es dem User irgendwie mitteilen, ja,
oder,
wie das Pattern
oder spätestens auszusehen bei der hat. Fehlermeldung.
Ja.
Und dann ist der User schon mal frustriert, weil...
Genau. Und mir ist lieber, ich habe keine Validation über JavaScript, sondern so quasi...
Na, serverseitig validieren musst du sowieso.
Sowieso dann, ja. Aber wieso JavaScript-technisch validieren, wenn ich mit HTML5 ja, da schon nein, validieren nein, definitiv. Kann?
Ich denke eher eben über so Sachen nach, was dann Browser-Plugins mit sowas anstehen können, mit so einem Feature.
Nix. Was sollst du damit machen?
Glaube ja nicht.
Schauen, ob sich der Status ändert, indem sie mit der Regex einmal umspülen.
Welcher Status?
Dass valide ist oder nicht valide ist.
Aber das liefert dir der Browser ja so nicht, sondern der Browser erst, wenn du absendest.
Ah ja, okay, dann ja. Also vorher überprüft das nicht?
Nein, weil das macht er ja auch bei, wenn du angibst Input-Type E-Mail, prüft er ja auch erst beim Absenden oder wenn es oder required.
Nein.
Aber ändert sich das DOM-Objekt?
Also zum Beispiel beim Zahlfeld kannst du nur Zahlen eintippen.
Im Chrome gibt es auch und in Firefox gibt es das auch schon, dass wenn du wirklich ein E-Mail-Feld hast und du tragst keine E-Mail ein, dann gibt es einen Hint vom
aber
Browser.
Aber beim Required macht er eigentlich erst, wenn ich auf Submit gehe, dann schreibt er hin, es muss ausgefüllt werden.
Beim Required kann es sein, aber beim bin mir ziemlich sicher, dass er beim E-Mail schon einen Hint anzeigt,
gefährliches
wenn
du... Halbwissen.
Gefährliches Halbwissen.
Aber die Frage ist, ändert sich das DOM-Objekt, das ich bei JavaScript checken kann,
das
valide ist oder
nicht? Das interessiert mich eigentlich gar nicht so, sondern eher, wann ich auf dem Objekt dann Funktionen ausführe mit unterschiedlichen von diesen Regexes, ob sich dann der Status von
aber
dem
welcher Ding Status? Ändert.
Ja, valide oder nicht valide.
Ja, aber das müsste sich ja im DOM-Objekt irgendwie widerspiegeln mit ich weiß nicht was. Sondern?
Ich meine, eine Methode, die du auf ein DOM-Objekt aufrufst, liefert es zurück.
Ja, das wäre, also...
Aber das steht noch nicht notwendigerweise im DOM-Objekt drin und es kann auch dann testen, wenn es das aufrufst.
Aber wenn ich jetzt also bei JavaScript einfach nur eine Value in einen Input reinschreibe... Ist das nicht nur eine visuelle Darstellung im Browser für den User, dass das, was er eingegeben hat, nicht valide ist?
Ich bin gerade ausgestiegen.
Nein, eben wie E-Mail-Feld und du gibst keine E-Mail ein, also keine E-Mail-Adresse ein. Was passiert? Der Browser macht dich visuell darauf aufmerksam, genau, sonst es ist keine E-Mail-Adresse.
Ja.
Aber wie will ich das bei JavaScript abfangen, dass JavaScript mitbekommt?
Du kannst theoretisch auf jeden Keypress beliebige Sachen manipulieren dann.
Ja, du sollst ja nicht jede Extension installieren.
Ja, ja, aber das dann halt die Leute nicht.
Ja,
aber ich meine, ich bin nicht derjenige, der das abdichten muss.
So ja, aber gesehen. Extensions sind grundsätzlich also, gefährlich.
Ja.
Ja, gut, ja.
Also.
Aber ist echt eine gute Frage, ob ich bei JavaScript mitbekomme, in irgendeiner Art und Weise, dass die Value, die ich jetzt bei JavaScript in ein Input-Feld reingegeben habe, nicht dieser Regex
also,
entspricht.
Nur ein Beispiel, also Beispiel, etwas, was vielleicht ein bisschen zum Thema passt, sind diese ganzen diese Services, die User-Verhalten auswerten, Hotjar und wie sie alle heißen, ja, und die können ja wirklich komplette Sessions aufnehmen, ja, also wo du wirklich alles siehst, was der User tut, wie wenn du neben dem beim Rechner sitzen würdest. Und ich weiß nicht, ob das ein Feature von innen ist oder ob das vom Browser kommt, aber da sind alle Inputfelder, ist die Information quasi nicht sichtbar. Das ist alles quasi ausge-X'd. keine Ahnung, ob das der Browser für irgendwelche Extensions oder sonst. Naja, wobei, das müssten sie auch rausfinden können.
Also gerade bei dieser Replay-Geschichte, weil ja. Das, da gab es ja vor einem Jahr eine große Sicherheitslücke. Mhm. Dass eben genau diese Services eigentlich alle Daten bekommen.
Eigentlich schon, ja.
Keine Ahnung. Ja. I don't know.
Gut.
Aber jetzt gehen wir nochmal gesagt.
Post-Security.
Jetzt habe ich es auf Englisch gesagt.
Vielleicht noch einmal kurz zurück zu Google Plus.
Ja.
Weil das haben wir sehr schnell
abgedreht. Ist es jetzt schon abgedreht oder nicht? Wann wird es abgedreht? Ich habe es nicht rausgefunden.
Also das, was ich gehört habe, und vielleicht ist es falsch, ist, dass es erst quasi mit Jahreswechsel irgendwann Geschichte ist. Mhm. Aber
Sie warten auf jeden Fall diese Folge IT-Keller ab, was wir sagen.
Genau. Ja, also unsere Empfehlung
ist, dreht es ab. Warten, ja.
Ja. Das Problem ist, ich nutze es ja noch.
Wofür?
eigentlich nur für eine Kleinigkeit. Warum auch immer wir das gemacht haben, aber wir organisieren unsere so quasi Musik-Sessions organisieren wir über
Google Plus.
Über Google Plus.
Ja, wir werden das jetzt Hangouts.
Ja.
Entschuldigung.
Schön, weil das so viel Zukunft hat. Aber sie haben jetzt ein neues Icon.
Wer?
Hangouts, es ist eckig geworden.
Wirklich?
Jetzt. Irgendwo habe ich das deine gesehen.
Aber da gab es doch irgendwann mal eine Geschichte, dass sie Hangouts irgendwie aufteilen wollen.
In Chat Business, und in Slack, eine Slack-Konkurrenz aufbauen wollen. Ja, es ist eckig geworden. Schau, die Anführungszeichen sind eckig jetzt vom Hangouts.
Das wäre mir nicht aufgefallen.
Vorher waren sie rund.
Okay.
Egal. Na, aber Google Plus wollen sie ja als Intranet, und das habe ich nicht ganz herausgefunden, als Intranet weiterverwenden.
Bei Google. Google intern.
Google intern. Aber was ich eben nicht herausgefunden habe, ist, ob sie das auch für Unternehmen so quasi weiter anbieten wollen oder anbieten wollen.
Gab es eine Business-Geschichte?
Das weiß ich eben nicht.
Ich wüsste nichts davon.
Aber irgendwer hat gesagt, nein, so quasi Unternehmen werden das auch nutzen. Weiterhin intern. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird das Google Intranet.
Es gibt doch jetzt 17 andere Messenger von Google, die sie dann geschwind ausrollen können.
Naja, aber es ist ja nicht nur ein Messenger. Ja.
Es ist schon mehr. Posten, kommentieren, bla.
Communities. So ein bisschen Wissensmanagement
ist
vielleicht auch drinnen.
Ja, also ich habe Google Plus schon lange nicht mehr verwendet.
Nein, ich auch nicht. Wie gesagt, jetzt für die Sessions haben wir jetzt darüber einfach kommuniziert, aber es ist extrem schnell und leicht ersetzbar.
So viel zu Google Plus. Wir haben noch. Ja. Ich habe ein neues WLAN gekauft für zu Hause.
Ja?
Ja. Amplify von Ubiquiti.
Amplify von Ubiquiti.
Genau.
Genau.
Ja. Genau.
Das ist ein Mesh-WLAN.
Das ist ein Mesh-WLAN, genau. Also das Grundbundle, was man sich kaufen kann, ist halt so ein eigentlich ganz netter WLAN-Router. Mhm. Ja. Mit LCD-Display, mit ein bisschen Touch. Also du kannst so weiterklicken und dann zeigt er da halt irgendwelche Daten an. Er zeigt die Uhrzeit an, zum Beispiel.
Irgendwelche Daten.
Ja, in Wahrheit irgendwelche Daten.
Aber zeigt nur die Uhrzeit an, also als Eieruhr oder so kann ich das nicht verwenden.
Nein.
Das ist schade.
Nein. Und bei dem Grundbundle sind dann zwei so lustige Antennen dabei, die steckst dann halt irgendwo in einer Steckdose und die machen dann ein Mesh auf und dann hast du halt quasi überall WLAN. Du kannst aber auch zwei Router, weil der hat hinten einen kleinen Gigabit-Switch eingebaut, zwei Router miteinander verbinden. Das ist, der eine ist dann der Router, der andere ist dann quasi nur so ein Mesh-Point oder wie auch immer. Und das habe ich verwendet, weil ich quasi dann in dem einen Zimmer halt irgendwie...
Aber die sind nicht miteinander verbunden über Kabel?
Nein, die sind per WLAN verbunden. Genau. Und ich brauche dort aber in dem einen Zimmer dann halt irgendwie noch normale Netzwerkports.
Verstehe.
Deswegen habe ich zwei Router genommen. Die Installation war sehr einfach, passiert über App.
Ja.
Die Config wird allerdings auf den Geräten selber gespeichert, also nicht in der Cloud oder was auch immer. funktioniert, also die Installation hat pipi-fein funktioniert. Du kannst dann aussuchen, ob die zwei ein Mesh per 5 GHz WLAN machen oder 2,4 GHz. 2,4 GHz hast du halt
viel Traffic.
Nein, hast du mehr kannst du sie weit auseinanderstellen. Ne? Bei 5 GHz nicht so weit, dafür ist halt die Performance besser.
Ja, und bei 2,4 hast du das Problem, dass du extrem
Mikrowelle
viel...
und keine Ahnung was, ja.
Nein, du hast extrem viel Traffic.
Extrem.
Extrem viel Traffic. Ja,
stimmt,
ja, genau. Weil einfach tausend andere WLANs aus der Nachbarschaft reinfunken.
Ne? Genau, genau.
Also ich habe bei mir das 2,4 aufgeben müssen, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat.
Ja. So, jetzt hatte ich schon zwei WLANs, die zwar miteinander verbunden waren, aber die musste ich, weil das so komische Router waren, unterschiedlich benennen, aber die beiden waren per WLAN verbunden und keine Ahnung was. Und jetzt hatte ich halt schon zwei SSIDs und dachte und habe die halt benannt mit irgendwas 1 und irgendwas 2. Und dachte, na, damit ich das alles nicht irgendwie umkonfigurieren muss, halt die Clients, ja. Habe ich gelesen, Amplify kann insgesamt 3 SSIDs. Denk mal, geil. Ja, dann richte ich halt 1 ein ohne Nummer hinten.
Genau, das Neue.
Das Neue.
Ja.
Plus 1 und 2.
Die Legacy.
Genau. So. Es stimmt, das Ding kann 3 SSIDs zur Verfügung stellen. Ja. Aber.
Stellt die Bandbreite dann auf?
Nein, Moment. viel absurder.
Okay.
Viel absurder. Also für meiner Meinung nach absurder. Ich habe halt meine neue SSID angegeben, die ich gern hätte, ohne Zahl hinten. Und dann gehe ich auf Additional SSID und da kannst du einen Namen eintragen. Denk mal, einer ist wenig. Wie auch immer. Und dann kannst du dir aussuchen, ein oder zwei zusätzliche SSIDs zur Verfügung stellt, nämlich den Namen, den du eingetragen hast bei Additional SSID. Mhm. Und er hängt dann dazu 5 GHz oder 2 GHz, 2,4 GHz. Das hängt einfach automatisch dazu.
Schön.
Du kannst eben sagen, beide oder halt nur das 5 GHz oder nur das 2,4 GHz.
Und der kann beide Frequenzen gleichzeitig...
Ja, aber das ist nicht... irgendwas 1 und irgendwas 2, sondern er hängt hinten dran Bindestrich 5 GHz, Bindestrich 2,4 GHz.
Na klar, das heißt einfach für die alten Geräte dann noch.
Ja, aber es ist nicht meine alten SSIDs, die ich ziehen wollte.
Das stimmt. Ja, aber normalerweise ist es so bei diesen Mesh-Ding, also was heißt normalerweise, ich weiß es nur von Google, da ist es halt so, dass du deine Haupt-SSID hast und dann kannst du dir eine Gäste-SSID anlegen.
Das kann ich auch.
Die beschränkt ist natürlich.
Das kann ich auch.
Dinge, die sie tun kann. Und das mit den 2,4 und 5, die Aufteilung ist schon irgendwie sinnvoll, wenn du alte Geräte hast.
Ja, aber 2,4 kann er sowieso. Und wenn das Endgerät nur 2,4 kann, dann connectet er sich halt über 2,4 GHz. Da brauche ich keine zusätzliche SSID.
Echt? Und die Haupt SSID funkt mit beiden Frequenzen
raus? Beiden Frequenzen raus, ja.
Das ist arg, weil das macht Google sicher nicht.
Das weiß ich nicht.
Das glaube ich nicht.
Aber
und das UPC-Modem hat es auch nicht können. Es hat immer nur eine, was dich entscheiden müssen.
Nö, der funkt mit beiden aus. Wie auch immer, voll mühsam. Was das Ding noch nicht, auch nicht kann, ist IPv6. Es kann zwar IPv6 vom Provider, wenn es im Bridge-Mode ist, was auch immer, reinziehen.
Das ist ein gutes Stichwort. Ja.
Aber intern kann ich kein IPv6 aufbauen.
Hä? Verstehe nicht.
Wieso?
Was heißt intern aufbauen?
Ich hätte gern intern IPv6-Adressen. Aber so, den muss ich
das vom heißt, Provider der hat bekommen, eine, oder? Das heißt, der hat eine Bridge, oder wie?
Nein, muss nicht vom Provider. Ich kann auch intern ein IPv6-Netzwerk aufbauen.
Genau,
ja, genau.
Aber das heißt, er bridgt IP6 externe in interne IP4
um. Ja, da ist ihm komplett wurscht, weil da spielt er nicht DHCP oder sonst irgendwas, sondern er bridged. Also du kannst das Ding in einen Bridge-Modus versetzen.
Das heißt, du rufst sie dann auch unter der IP6-Adresse auf im Browser zum Beispiel?
Wen?
Deine Glühbirne?
Deine Glühbirne.
Na, weil du kriegst ja vom Provider nur eine IP-Adresse, ne?
Na, IPv6 bekommst du meistens einen ganzen Haufen. Ne?
Echt?
Na, wie ist das so? Wenn du eine externe IPv6-Adresse erreichen willst, wie machst du das? In deiner Konfiguration?
Dann? Gar nicht.
Du, was hast du dann gemeint, er kann sie rein bridgen?
Naja, dann spielt halt, also du hast dann einen Router vom Provider.
Genau, der ist im Bridge-Mode.
Nein. Der spielt bei dir zu Hause DHCP V6. Theoretisch. Ich habe so einen Provider nicht.
Ja. Ja.
Dann kannst du den WLAN-Access-Point in den Bridge-Modus versetzen und der schleift das einfach nur durch und macht einfach nur WLAN.
Gut, dann macht das Modem, Router, genau. Macht das Routing intern.
Genau.
Wer will das?
Nicht. Mein Problem ist, ich habe ihn jetzt, hab diesen WLAN-Access-Point-Router, schlag mich dort irgendwas, spielt DHCP, aber nur IPv4, weil das Ding dir kein IPv6 zur Verfügung stellt. Tut's nicht. Ich kann bei mir zu Hause...
Klingt nach einem Bug and not a feature.
Nein, es ist kein Bug, sondern sie tun's einfach nicht.
Ja, aber sie könnten es, weil, man, warum nicht?
Ich habe letzte Woche...
Ja, aber das ist ärgerlich. Deswegen wollte ich es ansprechen. Ja,
ich habe letzte Woche, weil das passt gut dazu,
ja.
Ein neues UPC-Modem quasi zwangszugeschickt bekommen. Das ist sehr interessant. Ja, also ich habe einen Brief bekommen vor irgendwie 2 Monaten. Ich bekomme ein neues UPC-Modem.
Ja.
Was auch sehr nett ist, ist das Detail, sobald so quasi das Paket zugestellt ist, ja, also sobald sie die Rückmeldung vom Zusteller kriegen, drehen sie das alte Modem quasi ab, wird das ein Ziegelstein. Finde ich sehr cool. Ja. Weil stell dir vor, der Nachbar nimmt das entgegen und ist dann eine Woche auf Urlaub. Ja, juhu. Aber sobald das Ding zugestellt ist, geht das alte Modem nicht.
Riecht nach Sicherheitsloch, dass sie schleunigst zumachen wollen.
Ja, irgendwie so, keine Ahnung.
Also interessant bei anderen UPC. Kunden, ob die das auch bekommen haben.
Ja, also die haben groß Modem. Ich habe dieses...
Das ist schwarze, was am Kabel hängt.
Ja, das ist so quasi das am Telekabel hängt. Ja. Diese schwarze, flache, 10 Jahre alte. Ja. Also das ich jetzt ersetzt bekommen habe, hat dieses Gusseiserne abgelöst. Das Gusseiserne, dieses irgendwie 40 Zentimeter lang,
mit den großen
Kühlrippen, dieser, mit dem es dann Einbrecher da schlagen können, das war wenigstens noch für was gut. Aber das hat sogar, das Plastikteil, das sie jetzt ersetzt haben, hat das Gusseiserne vorher abgelöst.
Okay.
Und jetzt habe ich so ein weißes, schickes. Und, was cool ist, das im Gegensatz zum Vorgänger, kann ich jetzt so quasi in einen dummen Modem-Modus versetzen.
Das heißt?
Dass das Routing das Ding nicht mehr macht, sondern das ist wirklich nur noch das blöde Modem und so quasi der erste Access Point bei mir, das erste Google-Teil übernimmt das Routing. Bei mir im Netzwerk.
Das heißt, alle in deinem Netzwerksegment sitzen auch bei dir zu Hause drin quasi.
Genau, also das Modem stellt wirklich nur das reine Internet zur Verfügung.
Was eine gute Idee ist.
Warum nicht?
Ich meine, für die, du hast dahinter einen, der das sozusagen dann fixt, soweit so gut, aber tendenziell halte ich das nicht für eine gute Idee.
Also das UPC-Modem in der Standardkonfiguration, das daherkommt, macht das Routing und stellt ein quasi WLAN, DHCP-Server zur Verfügung und WLAN für alle anderen UPC-Kunden.
Ja.
Aber wenigstens in einem getrennten Netz. Hoffentlich.
Ja.
Solange alles gut geht.
Solange alles gut geht, ja.
Und deswegen ist für mich so quasi der erste Wunsch, einmal das WLAN im UPC-Modem abzustellen. Ja. Gut, das kann ich, wenn ich danach einen Access Point, einen Router stelle, was auch immer. Und der zweite Schritt ist, dass ich dem Ding einfach sage, gut, du bist wirklich nur im Modem. Ja. Und sonst, der Rest ist unter meiner Kontrolle. Also Routing und WLAN ist meins.
Was ich halt sehe, damit steckt eine Verantwortung, nicht? Im Vergleich zu, während wenn Sie das machen mit diesem Gäste-WLAN da, dann haben Sie sich damit selbst Verantwortung aufgehalst.
Naja, das tun Sie ja sowieso. Achso, ja, mit
ja,
quasi damit WLAN haben Sie sowas für andere UPC-Kunden. Wie die Störerhaftung haben Sie damit geschluckt.
Ja, aber das habe ich ja komplett abgedreht.
Ja.
Das ist mit dem Nachteil, dass ich das UPC-WLAN nicht mehr nutzen kann.
Nein, ich habe ja jetzt weniger die WLAN-User gemeint von der Sicherheitslücke her, sondern die anderen im Netzwerksegment. Also alle die, die am gleichen Kabelstrang hängen, sitzen in einem Netzwerksegment. Die sehen einander ja.
Wer?
Die anderen im Haus, salopp gesagt. Alles bis zum Verteiler. Bis zum ersten Verteiler von ihnen. Die sehen einander. Das ist ja quasi ein
wirklich?
Ja, das, also zumindest war das so. Haben Sie es auseinandergenommen einmal?
Also das ich meine, natürlich geht am Schluss ein Glasfaserkabel raus, aber dass die sich sehen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das habe ich so gesehen.
Wirklich?
Ja.
Puh, das wäre aber fatal, oder?
Also du hast die IP-Adressen gesehen von den anderen, die da waren und nicht da waren. Die
wirklich?
Externen, ja.
Okay. Keine Ahnung, ich bin,
ja,
bin
also kein UPC-Kunde. Ich bin zufrieden damit, weil so quasi du hast davor, also quasi mein altes Modem hätte ich zurücktragen können und mir ein Modem holen können, als Ersatz, dass ich wirklich nur in den Modem-Modus zurückversetzen kann. Ja? Und das neue Gerät von Ihnen, das bietet das einfach an.
Mhm. Hast du eigentlich noch eine externe fixe IP? Oder ist das so doppelt gebridged?
So richtig fix ist sie nicht.
Aber ja. Ist es eine externe?
Ja, du, natürlich.
Ja, nein, ja. Nicht natürlich.
Wieso?
Wenn es zweimal bridged, ist das im Eimer. Also du wirst es schwer tun, bei manchen Providern zum Beispiel auf ein Handy einen Mail-Server zu betreiben, weil selbst wenn du den Port rein freigibst, nutzt er das nicht, ja. Weil noch einmal gebridged wird und über die zweite Bridge kommst du nicht drüber.
Ja. 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 Also ja, ich habe eine relativ fixe IP,
ja.
Die ändert sich vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Mhm. Ja. Also ich habe Server, wo nur meine IP freigeschalten ist. Und da weiß ich, dass ich alle zwei Jahre das mal eine Korrektur machen muss. Mhm. Ja. Damit ich wieder auf die Kiste komme.
Ja.
Aber ansonsten ist die recht stabil.
Ja. Ja. Na, zum Thema Amplify, nett, aber keine direkte Kaufempfehlung.
Ja. Und preislich?
Pro Router 136 Euro inklusive.
Das ist aber auch nicht billig.
Nein.
Da bist du schon fast im Google-Segment.
Aber ich muss sagen, das WLAN pfeift. Also das ist
naja, gut. Ja.
Ja, mit meinen alten Fritzboxen vorher war ich... Hm.
Du, habe ich damals erzählt in und Folgenummer, ich weiß es nicht, aber die Google-Teile, die pfeifen auch. Also
und
ich kann
die Übergabe zwischen den Access Points funktioniert tadellos. Also das ist echt okay.
Das ist, ich kann durch die ganze Wohnung gehen, überall das, was die Internetleitung hergibt nach draußen.
Ja.
Ja. Und da würde noch sehr, sehr viel mehr gehen.
Ja, so viel dazu.
Also im Vergleich, davor hatte ich im WLAN, vor dem Mesh-Netzwerk hatte ich im WLAN, auf dem Telefon so eine maximale Downloadrate von 10 Mbit.
Mhm.
Ja, und jetzt stehe ich bei 75 an, okay. Weil die Internetleitung nicht mehr kann.
Ja, also ich sehe jetzt auch, dass ich theoretisch im WLAN 350 Mbit hätte. Theoretisch.
Ja.
Das ist schon ganz okay. Wenn der Client das kann, also halt das Endgerät. Das finde ich schon in Ordnung. Was habe ich noch? Ich habe mich schon wieder herumgeärgert mit diesem komischen Composer PHP-Track-Style. Zum Thema iCall Library. Und ich habe jetzt angefangen,
selber einen zu schreiben.
Ein Tool zu schreiben, das sich diese Composer-Geschichten hernimmt und dann einfach ein schönes Include-File rausschreibt. Weil da geht es nämlich sehr oft einfach nur um die Reihenfolge.
Mhm.
Das ist einfach zu checken, welche Abhängigkeiten, das wird dann sortiert. Der schreibt dann eine schöne Include-PHP raus. Ausmaß. Ich werde das irgendwie so in den nächsten zwei, drei Monaten mal auf GitHub stellen. Und
für was verwendest du das eigentlich, das iCal?
Um eine ICS-Datei zu erstellen.
Und dafür verwendest du diese Bibliothek eben, um die aus deiner Datenbank zu befüllen?
Genau, genau.
Okay.
Genau. Die könnte theoretisch auch einlesen, aber das brauche ich in dem Fall nicht.
Also du willst einfach nur einen Kalender quasi publishen?
Genau, 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 genau. Und sie ist sehr schön geschrieben und also die Library an sich ist wirklich gut. Nur dieses Composer-Teil hat mich fertig gemacht. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, der liest sich halt einfach alle Dateien, geht einfach die Baumstruktur durch, schaut sich alle Klassen an, schaut nach, okay, Namespace so und so, use was auch immer, ja, und dann schaut er halt, welche Abhängigkeiten es gibt und schreibt es in der richtigen Reihenfolge einfach in eine Include-File rein.
Also das Problem ist gar nicht so im iCal gewesen, sondern eher in der
das hat mit
Objektstruktur vom
genau,
PHP.
Hat, genau, okay. Genau. Das hat an sich mit der iCal Library, in dem Fall ist es halt die iCal Library, aber es hat mit der Library an sich nichts zu tun, sondern es ist ein generelles Abhängigkeitsproblem. Und ich möchte halt so weit gehen, dass er sogar, wenn das Ding sagt, okay, ich brauche unbedingt Symfony und da brauche ich nur 2-3 Sachen, na, dann lädt er sich halt das Symfony-Ding runter, holt sich die 2-3 Sachen raus, schaut danach, welche Abhängigkeiten es sind und stellt einfach ein Paket zusammen mit einer schönen Include-Datei.
Das heißt, du schreibst da so eine Art Grunt oder so Server jetzt einen...
Genau.
Ich meine, das ist eigentlich nicht vom PHP,
sondern den Composer.
Aha, und der tut aber nicht so wie du.
Der lädt einfach alles irgendwie auf, was er jemals gesehen hat.
Mm. Oh, schön,
da. Genau. Ich brauche Symfony. Und da braucht er genau, weiß ich nicht, 2 Klassen. Ja. Trotzdem lädt er das, den ganzen Schaß auf.
Ja. Dependency Hells.
Genau.
Genau. Ja,
ja, mal schauen. Hat aber sehr gut funktioniert. Das ja, werde ich dann vielleicht demnächst einmal online stellen.
Ich habe wieder mal angefangen, mit einem Kumpel eine Programmiersprache neu zu lernen. Also die habe ich schon ein paar Mal angefangen zu lernen.
Aber Kotlin, jetzt wirklich
oder? Kotlin, genau. Jetzt haben wir uns beides das gleiche Buch besorgt und machen jeden Tag ein Kapitel durch. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 6. Weil meine bisherigen Bestrebungen diesbezüglich waren sehr fragmentarisch schlampig.
Aber ist Kotlin eine Programmiersprache oder ist es auch ein Framework? Es
ist eine Programmiersprache.
Okay.
Mehr ist es nicht.
Und da muss man so viel lernen.
Ja, man muss ein bisschen die Sachen aus dem Hirn rausdreschen, die man noch von anderen Programmiersprachen
hat. Ja, stimmt schon, ja.
Weil es ist alles gleich, aber doch anders. Aber es ist echt ganz lustig eigentlich. Also im Verhältnis zum Java gefällt es mir schon viel besser.
Ja, die Syntax ist komplett anders, finde ich.
Weiß nicht.
Irgendwie.
Kompakter ist es. Es ist, also es riecht ziemlich nach Ruby.
Ja, das, ja, ja.
Es hat nur.
Und ich mag ja Ruby nicht.
Du magst es nicht, ja. Es ist ziemlich kompakt. Mhm. Es gibt viele Konstrukte auch nicht mehr. Viele JavaScript-Konstrukte werden quasi emuliert oder herum. Oder Sachen, die es in Java nicht gibt, werden emuliert, so sollte es eigentlich formulieren. Aber es ist ganz nett.
Eigentlich. Aber gibt es so nette Sachen wie Delegates oder sowas?
Es gibt fast alles, ja. Es ist auch ziemlich paradigmenlos in dem Sinne, dass es objektorientiert und funktional ist. Mhm. Also du kannst da immer zusammensuchen, was du so haben willst.
Okay.
Define Delegate, sage ich jetzt zu dir. Mhm. Was
bist so, du da
genau für Konstrukt?
Konstrukt zum Thema, wie bringe ich das jetzt am besten zusammen, um es einfach zu erklären.
Methoden aus einer Klasse in eine andere importieren? Übertragen auf andere?
Jein.
Also du hast im Prinzip alle Ableitungsmechanismen, die du in Java auch hast. Du hast
Generics. Ja, weil Java hat eben keine Delegates, sondern ich kenne die Delegates von C#. Ja. Und da kann ich dann quasi... Also wenn eine Klasse ein Delegate zur Verfügung stellt, kann ich dieses Delegate, es hat ein bisschen was von Interface und abstrakten Klassen.
Ja, aber die hast du in Java nicht.
Ja, aber Delegates funktionieren trotzdem irgendwie leibender. Ich kann aber jetzt nicht, ich bringe es momentan nicht genau zusammen, warum. Und das hat mir bei Java sehr oft gefehlt.
Also so die modernen Standardsachen wie Lambdas und Generics, also das ist alles da. Okay. Und das ist und ja, sehr kompakt zu schreiben und so. Das ist sehr hübsch eigentlich, sehr lesbar. Und die IDE ist die JetBrains IDE, sozusagen die Basis IDE, weil die haben ja JetBrains hat Kotlin geschrieben, um ihre eigene IDE hübscher schreiben zu können, um sie nicht in Java schreiben zu müssen. Daher ist dementsprechend der Kotlin Support First Class auch in dem Sinn. Also
aber es läuft auf der Java VM, oder?
Genau.
Ja.
Also du fängst, wobei sie haben auch ein bisschen eine eigene VM da drinnen. Das kommt dann auch hin und wieder heraus. Also wenn du tippst, interpretiert der auch schon den Code und schreibt Annotationen
in
dazu.
In der IDE.
Ja. Und das ist nicht die JVM 1:1. Da haben sie auch ihre eigene. Ja.
Also du fängst an, Sachen zu schreiben und er weiß schon, hups, du musst eine Lambda-Funktion sein. Auf einmal erscheint der Icon davor, dass das eine Lambda-Funktion ist und so
gut, Sachen,
während du tippst.
Aber das ist ja IDE-seitig.
Das ist IDE-seitig, ja.
Aber der Code, der rauskommt, läuft auf der...
Der kompiliert zu Java Bytecode vor allem, der ist absolut interoperabel zu Java. Du kannst es auch sogar rekompilieren lassen, also dekompilieren vom Bytecode wieder in Java und dann schauen, wie die entsprechenden Java-Konstrukte ausschauen.
Darf ich kurz eine Frage als quasi Nicht-Programmierer stellen? Mhm. Weil so ein Programmierer wie ihr bin ich einfach nicht. Wofür?
Kotlin?
Wofür Java heute noch? Weiß ich nicht. Ja, ich meine, Java ist noch immer eine riesen Programmiersprache, aber wofür wirklich einsetzen?
Zwei Sachen.
Für alles Mögliche.
Ich sage zwei riesen Use Cases hat Java. Das eine ist alles, was Business-Anwendungen angeht.
Ja,
das ist Sprache Nummer eins. Und das zweite ist Android-Entwicklung, ist Sprache Nummer eins.
Ja.
Und das ist
Kotlin da mittlerweile
noch weit hinten ist. Ja. Also in der Verbreitung noch weit hinten. Es hypt ziemlich das Kotlin.
Also Kotlin ist... in der iOS-Welt verfolge ich es ein bisschen mehr.
Kotlin ist Swift.
Kotlin ist Swift.
Ja.
Eins zu eins.
Ja.
Okay,
ja.
Gut.
Ja.
Dann
das kann man so sehen. Ja.
Gut, dann verstehe ich es.
Es gibt Kotlin Native, das in die iOS-Welt rüber kompiliert, also nativen Code macht. Und Swift kann mittlerweile auch zurück in die Android-Welt. Also die matchen sich wirklich genau on par.
Ja. Und das Wichtige ist, wenn man sowas macht, immer nachher die Hände waschen.
Yep. Ja, und das Spannende ist, dass da jetzt das erste Mal richtige Ressourcen, große Ressourcenmengen draufgeschmissen werden. Ja. Also ich bin das ja gewohnt, ich komme eben aus dieser Ruby-Welt in den letzten Jahrzehnten. Das ist im Prinzip am Anfang getragen worden oder zumindest sehr gepusht worden von der einen Firma, hinter der Ruby on Rails steht, mit dem, die haben dort Manpower draufgeschmissen und so weiter. Es waren schon ein paar die Kernentwickler auch, aber die sind dann im Prinzip aufgekauft worden von den entsprechenden Firmen, die Ruby Hosting angeboten haben und so weiter. Also es war alles ein relativ kleiner Kerntrupp und dann rundherum die Enthusiasten, die halt noch beigetragen haben und die zu Nachdenkprozessen angeregt haben, wie man die Sprache weiterentwickeln könnte und so weiter. Und Elixir ist das Ganze in kleiner. Also das Team ist noch einmal eine Schuhgröße kleiner. Das sind vielleicht 10 Leute, die da wirklich ganz tief drinnen sind.
Entschuldigung, Elixir?
War meine nächste Sprache.
Ja, eben. Okay, gut. Ja.
Und wenn man jetzt sich das Kotlin anschaut, dann haben die dort 100 Leute draufgeschmissen. Nur diese eine Firma. Und da hat sie Google gedacht, puh, das sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach. Und Google gedacht, puh, die haben da echt Manpower drauf.
Wir sind an Bord.
Vielleicht, wenn wir das nur ein bisschen supporten und sagen, das ist First Class supported von uns, vielleicht springen dann genug Leute auf, sodass das tragfähig wird, in dem Sinn, dass auch diese Community da ordentlich wächst. Dann gibt es wieder mehr Leute, die beitragen, dann gibt es wieder mehr Leute, die Interesse haben an Android-Entwicklung.
Ja, und dann wieder den Gegenpol schafft zu Swift und solchen
und Technologien. Ganz genau. Und damit haben sie wirklich einen Gegenpol zu Swift. Und mit den gleichen Argumenten für Kotlin in der Android-Welt wie für Swift in der Apple-Welt und so weiter. Und es wird Swift in letzter Zeit, das verfolge ich über den NSFW-Podcast, den du ja, glaube ich, auch hörst, nicht? Das haben wir verwirrt. Ja. Da sind immer wieder Entwickler, die auch Swift entwickeln und die jetzt gerade anfangen, Swift zu kritisieren. Also am Anfang hast du so diesen Hype, oh, neu, cool, geil, ja, lernen klar. wollen, ja. herumspielen damit.
Alles Alte ist scheiße.
Genau. Und, ja. Dann lernst du das Ganze langsam. Und dann lernst du halt auch die Schwachstellen oder die Unzulänglichkeiten und die Sachen, die du von früher gewöhnt warst, die besser waren, die du am Anfang gar nicht gesehen hast, die dich dann immer mehr drücken und jetzt fangen es an, da ein bisschen zu bröseln in der Ecke. Und das bröselt in der Kotlin-Welt noch nicht. Das ist ganz spannend.
Kommt sicher, aber...
Wie lange es braucht und wie groß das bröseln wird und ob es das kompensieren können, dadurch, dass ich behaupte, dass es mehr sein werden. Also ich glaube, wenn man sich diesen Theobia-Index anschaut, sagt euch das, also das ist so eine Auswertung, wie beliebt die Programmiersprachen sind. Kann man darüber streiten, ob der Algorithmus dahinter gescheit ist. Okay. Dort ist Swift mittlerweile Nummer 10, also ziemlich weit oben. Ich glaube sogar vor Objective-C, wenn ich mich richtig erinnere. Mittlerweile
glaube ich auch.
Also das haben sie überholt. Kotlin ist glaube ich 47 zurzeit oder so. Also ist noch weit hinten.
Jetzt aber von der Verbreitung. Nicht so schlecht. Also ich hätte mal einen schlechteren Platz
gedacht. Ja, auf der anderen Seite, wenn du die Android-Marktanteile anschaust, soll schon langsam aufholen. Ja.
Ja.
Wobei in der Android-Welt wahrscheinlich verbreiteter ist, dass du mit viel, viel mehr Programmiersprachen quasi arbeitest.
Java.
Java, ja.
Ja, aber du hast unter Android doch 1000 Frameworks und Compiler und was weiß ich, wie das alles heißt, die dir Apps rausspielen. Ja, schon klar, wenn du eine rein native App schreiben willst, ja, dann bist du in der Java-Ecke, aber ich traue mich mal sagen, der Prozentsatz ist nicht gering, der Apps publiziert, die nicht in Java geschrieben sind. Ja.
Unity, keine Ahnung was.
Was auch immer. Ja, ich meine, ist bei iOS auch nicht zu unterschätzen, Zahl. Ich lebe meine Flash-Bilder-App. Ja.
Geht die immer noch?
Ja, ich habe sie heute eingereicht.
Die war das, okay.
Die war das. Ja.
Ich hab sie heute. Aber ich würde sagen, da ist Swift da keine Konkurrenz dazu. Nicht? Das ist ein anderes Thema. Die wird es weitergeben, all diese Apps.
Naja, wenn eine Programmiersprache so einfach ist und so komfortabel ist, dann wird das vielleicht zurückgehen. Weiß ich nicht.
Das ist ja nicht.
Nein, aber bei iOS war es immer schon problematischer, wegen den ganzen Restriktionen, wegen, keine Ahnung, den ganzen Prüfprozess und so weiter. All den Vorgaben, die diese Apple-Wahnsinnigen machen, um eine App publishen zu dürfen, da mit irgendeinem anderen Ding reinzufahren als mit, wie heißt's?
Was?
Xcode.
Ach so, ja, naja, ja.
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 Ja, es ist viel komfortabler, natürlich, ja.
Und sie haben sie ja nicht gern gesehen, wenn du im Endeffekt den Code dahinter ausgetauscht hast, indem du nur das JavaScript getauscht hast, was eigentlich die Business-Logik gespielt hat, nicht? Die es dann sozusagen unten durch deployed hast.
Ja. Kotlin, aber gefällt dir die Sprache?
Also jetzt mit dem Buch ist es besser. Ich habe mal vorher komplett durchgelesen, die offizielle Doku. Die hat mir wieder wehtan. Also die lese ich irgendwie nicht gern. Die ist irgendwie nicht mein Stil. Mhm. Die ist ziemlich... Also, sagen wir so, 70% der Sprachfeatures von Java oder von Kotlin wäre ich wahrscheinlich mein Laptop nicht verwenden, weil ich es einfach nicht brauche.
Ja.
Und auf denen fokussiert sich die Dokumentation.
Also,
über die letzten Feinheiten, wie man das denn optimiert dann. Also, ich sage nur ein Beispiel. Es gibt unterschiedliche Implementierungen von Arrays in Java. Welche Datentypen solltest du wann verwenden? Ebenso auch in Kotlin. Performance, Memory und so weiter. Also ist es.
Ja, aber das ist dann schon sehr nahe an der virtuellen Maschine in Wahrheit, ne? Wahrscheinlich.
Ja, klar. Ja. Und eigentlich ist mir das in meinem
relativ Fall wurscht.
Sehr lang, sehr wurscht. Ne?
Und hast du einen konkreten Anwendungsfall dafür? Oder ist das wirklich nur quasi Spaß?
Ich habe dann einen konkreten Anwendungsfall dafür, eigentlich sogar mehrere.
Also du evaluierst gerade wirklich, ob das damit ginge oder ist die Entscheidung durch?
Also das weiß ich, dass es geht, weil das mappt zu Java 1:1. Mhm. Ich habe mir im Frühjahr fast 3 Monate Java intensiv wieder gegeben. Also ich habe, glaube ich, 4000 Seiten Java-Bücher wieder gelesen und nicht so wirklich die Freude wieder gefunden. Also ich habe mal an der Uni Java gelernt, das war so meine erste objektorientierte Sprache. Dann habe ich es 20 Jahre liegen lassen, jetzt haben wir es wieder angeschaut und haben gedacht, es ist größer geworden, das Ding, aber Spaß macht es noch immer keinen. Ich habe mir auch ein Android-Buch gegeben, das an und für sich recht gut war, also diese Big Range Guides, die lese ich jetzt zurzeit ganz gern, da gibt es eben eins für Android-Entwicklung. Das habe ich ja komplett durchgemacht, alle Beispiele durchprobiert und damit wusste ich nachher, ich kann es im Prinzip jetzt entwickeln, aber ich will nicht.
Man muss auch sagen, Stefan hat anscheinend sehr viel Zeit. Ja, also
es ist recht lustig, wie man unterschiedlich an ein Projekt rangehen kann, ja. Weil ich denke mir, bei sowas, ja, wird schon. Und mach. Ja. Genau.
Aber ich lerne vorher nicht 3
Programmiersprachen
und lese mir 15 Bücher durch.
Ich mache ein grobes Screen Design und dann programmiere ich das und hoffe, dass mir am Schluss das Internet helfen passt, kann. Nein, oder was auch immer. Ja. Dass ich halt das richtige Tool dafür finde.
Im Ernst, was ich wirklich da jetzt überlege, ist, ich will eine Sprache gescheit lernen, die ich dann, ich sage jetzt, zumindest ein Jahrzehnt verwenden kann. Und ich will sicher nicht jetzt noch ein Jahrzehnt Java entwickeln. Das will ich sicher nicht tun. Also ich schreibe noch immer ganz gern Ruby, ich merke, dass ich schwächer werde. Ich schreibe noch immer sehr gern Elixir für die Webserver-Sachen, aber mir fehlt eben was für die Android-Entwicklung. Mhm. Absolut. Mhm. Und ich will nicht sowas reinnudeln mit so einer Framework-Geschichte.
Mit HTML oder was auch immer.
Genau. da gibt es ja auch schon diverse Varianten,
ja, genau, was tolle Dinge
kompiliert. Ja. Und das ist jetzt wirklich das Spannende an diesem Kotlin, dass das nicht nur auf die JVM kompiliert, das ist aber der primäre Use Case, ist auf die JVM zu gehen.
Ja.
Aber der zweite Use Case, und das ist der wirkliche Hammer, dann ist eigentlich auf LLVM hinzugehen. Also im Prinzip kannst du mit dem dann, das ist ja quasi so ein ich will nicht sagen Metacompiler oder so, aber vielleicht trifft es der Ausdruck doch ganz gut, kannst im Endeffekt theoretisch auf alles kompilieren dann am Schluss. Du kannst auf binär, weiß nicht was für Architektur hinkompilieren. Nicht? Und ebenso über das ist mit im Rahmen auch von diesem Kotlin Native, und du kannst eben auch über Xcode dann raus auf iOS kompilieren und so weiter. In Wirklichkeit schreibst du natürlich für jede Architektur gewisse Spezifika dann neu, weil manche Sachen sind halt anders, nicht?
Ja.
Aber theoretisch geht's mit dem Ding. Also das ist jetzt das erste Mal, wo ich eine High-Level-Sprache sehe, wo ich weiß, die wird auf allen großen Plattformen laufen. Und das hat's eigentlich noch nicht wirklich geben.
Ja. Ja, das ist halt immer dann so die Frage, wie viel du dann wirklich für das jeweilige, für die jeweilige Umgebung neu schreiben musst. Ja. Weil das kann schon auch sehr wehtun. Also,
das ist mir schon bewusst, dass ich neu schreiben muss, aber ich muss wenigstens nicht Sprache wechseln. Ich muss wenigstens nicht umdenken von geschwungene Klammer auf runde Klammer oder auf Blocksyntax oder ist jetzt ein Du oder kein Du oder sowas.
Ja.
Wenigstens sozusagen der Kern ist der gleiche. Und was dann auch das gleiche ist, ist das Tool, sag mal Toolset, also so die Toolchain ist vielleicht der richtige Ausdruck.
Ja. Aber bleibt die gleiche.
Bleibt die gleiche. Und wir lernen nicht zum vierten Mal eine Toolchain dann. Und die sind jedes Mal anders schmerzhaft. Sie ist immer schmerzhaft, weil sie so komplex sind, diese Dinger. Siehe das, was du vorher gesagt hast mit dem Composer, nicht?
Der kann, wobei das ein kleines Geschichtli ist.
Aber wahrscheinlich kennt er das sogar, wenn du wirklich diese Toolchain komplett im kleinen Finger hättest und den ganzen Tag nur als PHP-Entwickler mal, dann darfst du sagen, ja, eh klar, macht man so und so.
Ja, nicht? Nein.
Mit dem dort rein und so.
Womöglich
Aber wenn du sieben so Toolchains einmal lernst, dann wirst du auch irre.
Ja, aber für mich sind, also jetzt abstrakter wieder, oder einfacher. Für mich sind einfach die meisten Apps, die da draußen sind, oder die meisten Anwendungen, die man so vorhat zu schreiben, sollte man sich halt wirklich die Frage stellen, so quasi, hat das wirklich eine, oder ist das wirklich notwendig, dass ich dafür so quasi nativ irgendwas schreibe? Ja? Die meisten Dinge, die draußen sind, die funktionieren quasi als Webseite genauso. Ja,
ja, aber das ist meiner Meinung nach ein anderes Thema.
Ja, es ist ein ganz anderes Thema, aber also ich verstehe es, wenn ich irgendwie irgendeinen Blockbuster, wenn man das so sagen darf, ja, kann man schon, so ein Blockbuster-Spiel für iOS schreibe, ja, das quasi voll auf die GPU aufsetzt und, ja, dass ich das wirklich nativ schreiben muss, weil da geht es um Performance, da geht es um was weiß ich was alles, ja. Aber die Business-Applikation, wo ich irgendwie eine Datenbank auslese, vielleicht ein paar Fotos mache mit von QR-Codes und ein paar, weiß ich nicht, herumschieb, das kann doch genauso eine Website sein, oder?
Mir geht es um was anderes. Ich möchte das Schweizer Messer haben.
Ja.
Ich könnte vielleicht manche Sachen auch mit einem IKEA-Messer machen, was noch weniger kostet. Ich kaufe mir eh nicht dieses japanische Messer mit dem 700-mal zusammenschlagen Stahl und so weiter, sondern ich will das Schweizer Messer jetzt haben, was für alles gut genug ist.
Gut, aber da ist die Frage.
Und das wird das Kotlin werden.
Warum das Web nicht das Schweizer Messer ist? Oder ist es das nicht? Ich weiß es nicht.
Beim Web machst du dich von Dingen abhängig, die auf einer höheren Ebene sind, als jetzt bei einem Kotlin. Weil zum du machst Beispiel? Beim Kotlin auch von irgendwelchen Frameworks abhängig, damit du dann auf diese Plattform ausspielen kannst.
Ja, klar.
Naja. Aber beim Web bist du halt immer noch von einem blöden Browser abhängig.
Na. Also was ich würde ganz anders argumentieren
als du. Bist du schon. Ja, von irgendeiner Webview, von irgend sonst was, ja.
Ich würde ganz anders argumentieren als du. Ich finde es interessant, dass du formuliert hast Web und nicht gesagt hast JavaScript. Du hast Web gesagt. Nein, Web.
Ja.
Und dann denke ich, wer ist eigentlich jetzt die Programmiersprache im Web? So.
Ja,
jetzt richtig, könnte man darauf antworten, JavaScript. Nein, aber eigentlich
Tausende.
Will man das eh nicht antworten, sondern man würde vielleicht sogar darauf antworten, ASM.
Ja.
Das ist so ein Subset, was schneller ist und wo du auch JavaScript daraufhin abbilden kannst. Aber du kannst auch von Kotlin auf ASM dann deployen.
Ja.
Also so gesehen wäre meine eigentlich endgültige Antwort, ja, ich schreibe aber in Kotlin fürs Web.
Ja, das schon.
Was dann hinten rauskommt,
Entschuldigung,
ist quasi nur
Side-Effekt. Nein, dann habe ich vielleicht mich falsch ausgedrückt. Dann rede ich vom Browser.
Ja, kann ich auch im Browser laufen, dann von mir aus. Ja. Ist auch okay. Das kann ruhig HTML als Side-Effekt erzeugen, als Frontend.
Weil das Beeindruckende so quasi an Webseiten ist einfach, du hast dort so quasi eine wirklich ausgereifte Layout-Engine. Ja? Baue mal irgendwelche Layouts für Android oder für iOS. Ja? Das ist teilweise wirklich noch ein Krampf oder war es ja.
Nein, ist immer noch ein Krampf.
Ist wahrscheinlich immer noch ein Krampf. Du hast im Web, da hast du alles. Ja? Und das ist eigentlich auch wirklich sauschnell. Ja, natürlich, du hast ein paar Nachteile und du bist nicht so direkt am Gerät drauf. Ja.
Das sind aber dort ist nicht die Ecke, die mich reizt, interessiert oder die mir Sorgen bereitet, sondern eher das, wie ich die Business-Logik der Applikation sauber implementieren kann, sodass ich sie 2 Jahre später noch warten kann. Darum habe ich mir im Web, in JavaScript auch das Framework dazu gesucht, wo ich mir gedacht habe, das könnte das am ehesten erfüllen, das wäre das Ember gewesen. Mhm. Habe dann mit dem auch ein halbes Jahr programmiert und bin auch nicht wirklich glücklich geworden damit, weil das im Prinzip eigentlich auch nicht für sich selbst gut lebt, sondern im Endeffekt doch wieder von irgendeinem Server irgendwo abhängt.
Jede Web-Applikation hängt mehr oder weniger von einem Server ab.
Ja. Nein, das ist eigentlich auch nur ein Vorurteil.
Ja,
der zum Browser,
Thema Atom oder wie heißt das Ding?
Aber nicht einmal das, sondern ein Browser müsste das eigentlich auch alles können. Ein Browser müsste auch ein Daten lokal ablegen können. Nur ist das alles nur relativ stiefmütterlich behandelt und nur relativ, ich würde fast sagen, in den Kinderschuhen. Da gibt es ja dieses, ich weiß gar nicht, was jetzt das Aktuelle ist. Die meisten sind ja eh schon quasi deprecated von den Browser-Storage-Geschichten. Irgendeine Sache ist noch en vogue und da sind mittlerweile schon Datenbanken dafür entwickelt worden, dass man endlich wieder gescheit Datenbanken im Browser machen kann. Und all diese Thematik kann ich mir jetzt für Android schenken, weil das ist dort so sauber entwickelt, dass ich sage, da habe ich das SQLite. Da habe ich eine ordentliche Datenbank, mit der ich jetzt, heute arbeiten kann, kann heute es in Ruhe für Android machen und wenn es dann später mal ein anderes mobiles OS gibt, was relevant ist, dann schreibe ich es dafür auch.
Ja. Okay.
Und ja.
Ja, na,
über den Fuck-up vom SQLite.
Fuck-up SQLite?
Code of Conduct reden wir halt nicht, ne? Oder?
Was?
Das ist mir gerade so eingefallen. Also momentan gehen gerade die Wogen hoch. Also SQLite hat der einen Code of Conduct für den Entwickler herausgebracht, in dem sie jeglichen Code of Conduct trollen. Eine ziemlich üble Geschichte in dieser ganzen Sache, die da gerade abbrennt.
Was bedeutet das?
Es zeigt, dass diese Entwickler-Community dort ziemlich toxisch ist.
Aber okay. Was heißt... Jeglicher Code wird was getrollt? Was?
Jeder Code of Conduct wird getrollt. Also sie verarschen jegliches Schreiben eines Code of Conducts mit diesem Code of Conduct.
Okay.
Eine ziemlich üble Geschichte, die da gerade passiert. Also sie haben ja im Prinzip haben ja die den Datenbankkrieg gewonnen, weil sie sind die meist installierte Datenbank.
Ja,
ist so. Nicht? Also die
ja, auf jeden depperten Android-Handy.
Genau. Und auch sonst oft. Und damit haben sie in gewissem Sinn gewonnen, weil sonst wäre das ein Grund, von denen wegzugehen, weil das ist echt übel, was die gerade aufführen wieder. Aber ich bin abgeglitten, sorry.
Nein, ich habe das nicht mitbekommen, aber.
Ja, da gehen gerade die Wogen ein bisschen hoch. Weil es eben rund um den Code of Conduct von Linux und so hat sich das dann entwickelt, so als Gegenbewegung und so
weiter. Linux ist ja wieder zurück, ne?
Ja.
Das war nur eine kurze Auszeit. Na gut, wie auch immer. So. Privacy Week.
Jo.
Jetzt machen wir es. Es ist Privacy Week.
Juhu.
War wir dort?
Noch nicht.
Ich werde auch nicht hinschauen. Geht's nicht aus.
Also gut, nächstes Thema. Nein, 2 Punkte dazu.
Ja, absolut.
Ich muss schon wieder reden. Morgen gibt es den Löt-Workshop.
Entschuldigung, was?
Morgen gibt es den Löt-Workshop.
Ah.
Am Vormittag dediziert für Kinder. Ist schon ausgebucht. Am Nachmittag für Kinder und Erwachsene gemischt. Der ist noch nicht ausgebucht.
Ja, aber da muss man SMD löten, oder?
Muss man nicht, weil wir die anderen ja auch mit haben.
Ah, okay.
Also man kann auch sagen, man will nur den Easy machen, dann muss man nicht SMD löten.
Okay.
Oder man kann sagen, man ist Expert, dann muss man alles löten.
Nein, ist SMD okay. Nicht für die Kinder? Weil
Die kleineren Hände, ja.
So genau. Wie Duplo, ne? Das ist ja auch kleiner.
Ja, ja, Moment. Dass Lego es verstanden hat, würde ich ja nicht behaupten.
Ja. Also die SMD-Bausteine sind die ganz kleinen.
Genau, für die Kinder.
Die man auch durch die Nase einatmen kann.
Ja, weiß genau.
Das. Richtig. Oh, wirklich? Ja. Bist du jetzt ein Cyborg? Oder?
Total. Ich weiß nicht, wo der Chip jetzt ist.
Ein paar Widerstände in
also der Nase. Das ist eine coole Geschichte, dieser Löt-Workshop, da freuen wir uns schon drauf. Jetzt haben wir auch alles an Bestandteilen dabei und ich bin das erste Mal dabei und bin sehr gespannt, wie das wird. Und es sind auf jeden Fall viel mehr Anmeldungen als letztes Jahr. Gerüchteweise macht ja dann noch wer vom IT-Killer mit.
Ja,
aber der ist nicht da. Also der ist daher
leider nicht da.
Ich hoffe, er ist nicht krank.
Nein, ist er nicht.
Gut, passt. Dann bin ich froh. Also der wird uns morgen helfen.
Ja.
Und da werden wir uns freuen drüber. Das, glaube ich, wird lustig. Ich habe schon heute gehört, dass manche Kinder, die heute schon auf der Privacy Week waren, schon gesagt haben, ja, wir freuen uns so, dass wir morgen löten dürfen und so weiter.
Cool. Ist eine gescheite Absaugung dort?
Ah, Absaugung.
Absaugung. Die Kinder. Die armen Kinder. Bis der Fluss mit Leiden einatmen.
By the way, bleifrei löten. Also jetzt bin ich umgestiegen auf bleifreies Lot. Ja. Alter Schwede, das ist schmerzhaft. Also du musst ja wirklich hochgehen um 60 Grad oder 70 Grad.
Oh weh. Doch so
viel. Ja, okay. Und ja. Das, also die mittlerweile die normalen Bauteile löten, das geht, kann ich mittlerweile. Das ist dann ungefähr so schwer wie SMD-Löten. Mhm. Und SMD-Löten ist ungefähr um sowas nochmal schwerer, wie es vorher schwerer war.
Ja, Wahnsinn.
Das ist echt ein Hund. Also,
deswegen Absaugung.
Du hast genauso Flussmittel übrigens. Ja. Du hast genau die gleiche Problematik. Das Zeug raucht genauso weg. Nein. Also du solltest weiterhin nicht einatmen. Es ist halt nur kein Blei dabei. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das Blei verdampft ist. Ich weiß gar nicht, was das für einen Schmelzpunkt hat.
Das weiß ich auch nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht auswendig.
Nicht Schmelzpunkt, sondern
aber
Verdampfungspunkt. Ja. Ja. Eigentlich ist der relevante. Ja. Schmelzpunkt ist, den wissen den wir schon.
Brauchen wir, der ist niedriger.
Von Neujahr. Ne?
Und da habe ich einiges gelernt. Also auch von den Bleifreilots gibt es unterschiedliche. Mhm. Also die erkennt man an der chemischen Zusammensetzung. Die steht da immer dann eigentlich drauf. Und die, wo mehr Kupfer drin ist, die haben einen niedrigeren Schmelzpunkt. Also die haben dann statt 0,1% oder statt gar kein Kupfer bis zu 3% Kupfer drin. Und das schmilzt dann deutlich niedriger. Also da bekommt man 20 Grad
mehr Kupfer.
Mehr Kupfer okay. Und kostet auch mehr Geld dann. Ja, bis zu 3- und 4-fachem und so weiter. Mhm. Und dafür ist dann 20 Grad wieder niedriger und soll dann auch wieder leichter gehen.
Okay.
So eins habe ich aber leider noch nicht. Ich habe nur das hohe. Und das ist echt, was auch ein bisschen traurig ist, die Lötstellen glänzen nachher nicht so schön.
Ja, aber das ist ja. Sind die so russig dann oder so? Oder einfach matter?
Matt. Mhm. Und da teilweise ist ein bisschen weiß überzogen, so wie schmierig, staubig. Also so hübsch wird es nicht.
Ja, wurscht. Da druckt man eher ein Gehäuse rundherum. Oder?
Nein, die Leitfähigkeit ist die gleiche hoffentlich.
Die ist die gleiche, ja, das ist okay. Also leiten tut das Zeug schon. Es ist schwieriger zu entlöten, weil nachdem die Temperaturdifferenz ja höher ist, kühlt es quasi schneller ab.
Ja.
Und damit musst du schneller sein mit der Pumpe und so weiter. Es ist fast einfacher zu entlöten, indem du das mit dem Lötkolben dir wegnimmst und abstreifst, als wenn du das mit der Pumpe absaugst.
Okay.
Also es ist wirklich schwieriger. Was ich noch nicht gemacht habe, ich habe gelesen und mir Videos angeschaut, dass die meisten Leute dann mit großen Lötspitzen löten. Damit ist ja das Ding dann größer, damit hast du einen stärkeren, schnelleren Wärmeübertrag auf das Ganze und damit bist du wieder schneller.
Okay. Aber das ist dann beim SMD-Löten halt ein bisschen hinderlich. Ne?
Ja, insbesondere wenn es halt auch wirklich eng ist auf der Platine.
Ja,
nicht?
Ja oder so. Ja.
Wenn du nur Platz hast, dann ist es relativ problematisch, dann musst du halt nur genau hin.
Ja.
Aber wenn es wirklich eng wird,
wenn
du mit Lötkolben dann daneben den IC grillst, dann ist das auch nicht sehr sinnvoll.
Das ist eben, das wollte ich auch dazu sagen, weil umso höher die Temperatur, umso eher ist die Gefahr, dass ich quasi den Bauteil einfach hinmache.
Ja, absolut.
Aber jetzt sag noch kurz, wo und ab wann und wie lang?
Die Privacy Week läuft noch die restliche Woche. Sie ist im Volkskundemuseum, das ist da Ecke Lange Gasse.
Laudongasse.
Laudongasse, genau, die zwei.
Achter
Bezirk.
Ja. Erreichbar mit
5. Straßenbahnlinie 5, genau.
43er.
Oder raufgehen von der U2 Rathaus. Ja. Ist auch nicht allzu weit. Also da so in dem Eck ist das drinnen. Es kostet was. das für die Kinder nicht, aber für die Erwachsenen kostet es was. Und noch ein Punkt, übermorgen heute einen Tag dort.
Freitag?
Samstag. Übermorgen ist Samstag, ja. Um 15:15 Uhr. Ich hoffe, ich sage es richtig, aber wir haben es in die Shownotes auch einen Link drinnen. Ich habe schon das vorletzte Mal, wo ich da war, sehr intensiv über das Fediverse geredet. Ja. Das habe ich die letzten zwei Monate sozusagen
auseinandergenommen
und ein bisschen programmiert da drinnen und einige Sachen drüber nachgedacht und da schon in einem Workshop mit ein paar Leuten dran gearbeitet. Und da wird es einen Talk dazu geben, so eine Rundreise durch das Fediverse in 4 Teilen, habe ich gesagt. Teil 1 wird sein Geschichte, also was hat sich da so in den letzten 10 Jahren getan. Teil 2 ist, was ist das jetzt so eigentlich an Protokollen und Diensten, was gibt's da so. Teil 3 ist, wie installiert man sich selber so einen kleinen Pleroma, so eine kleine Pleroma-Instanz, wie viel Aufwand ist das, was braucht man dafür alles. Und Teil 4 ist, wie entwickelt man ein einfaches Service dagegen, also so ein, ich würde jetzt fast sagen Twitter-Widget, also wenn du einen Account hast und wirst von dem Account die letzten Tuts auf deine Webseite einblenden, wie viel Aufwand ist das.
Und das nicht bei JavaScript, sondern serverseitig und der oder.
Ja, aber es ist im Prinzip der gleiche Aufwand. Ja, also du kannst das, also ich habe es jetzt serverseitig gemacht, aber du kannst das in jeder Programmiersprache machen, da ist nichts spezifisch. Du musst Web-Requests machen können und du musst JSON parsen können. Das sind die zwei relevanten Sachen. Ja. Das kann JavaScript auch.
Ja.
Und damit funktioniert es. Aber es ist überraschend mühselig, das habe ich gelernt. Also zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich ein Protokoll hat, das ist dieses ActivityPub, da rede ich relativ viel drüber. Ist dieses Protokoll nicht so richtig strikt und hart, sodass, also es gibt Interpretationsspielraum und ich habe jetzt nur geschaut, dass es funktioniert gegen Mastodon und Pleroma, das sind so die zwei großen Verbreitungen in diesem Mastodon-Microblogging-Teil des Fediverses und schon die sind nicht wirklich kompatibel zueinander, also da habe ich schon einige Ifs drinnen.
Ich habe auch gesehen, dass es auch gerade zwischen den Mastodon-Versionen, weil da keuchen so in der Welt doch ein paar herum, also nicht jeder hat die aktuellste Version, gibt es doch ein paar Unterschiede. Ja. Nur weil Mastodon gefallen ist, heute bin ich, war ich am Schottentor und das Bundesheer hat da schon aufgebaut, wie wenn ein Krieg ausbrechen da hat. Und da ist die ABC-Abwehr, ist am Schottentor. Und die hatten einen riesengroßen LKW, was auch immer. Und die haben ein wunderschönes Mammut auf ihrer Tür. In schwarz mit weißen Elfenbeinzähnen. Und ich habe leider kein Handy dabei gehabt, weil sonst hätte ich es gleich fotografiert. Ja.
Wo ist da der Bezug zur ABC-Abwehr?
Das weiß ich nicht.
Also, okay. Aber es ist 1:1 das Logo,
aber
oder was?
Es ist, ja, also Mastodon hat das Logo ein Mammut. Ja.
Ja.
Oder halt ein Mastodon halt.
Ja. Ja.
Und das.
Quasi, ich denke mir, für ABC-Abwehr ist ein ausgestorbenes Tier jetzt nicht so
super. Ich hab's.
Ich hätte auch eher eine Küchenschabe genommen. Ja.
Ich hab's nicht weiter hinterfragt.
Okay.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob dieser LKW spezifisch für die ABC-Abwehr war. Ja. Ja. Aber ich habe sofort quasi das Mastodon-Logo von mir gesehen.
Aber es ist nicht das gleiche.
Nein, es ist halt irgendein Mammut oder was auch immer mit geschwungenen Stoßzähnen. Naja, gut. Privacy Week. Irgendwelche Talks angeschaut?
Einen halben bisher.
Einen halben?
Einen halben.
Okay. Ja.
Und über den habe ich mich geärgert, aber egal.
Ah ja. Na, ich habe mir 3 halbe angeschaut. Ich hab mir einen angesehen und zwar, ich weiß leider den Namen von der Dame nicht mehr. Es ging um dieses komische Video von Google zum Thema der Selfish Ledger oder so irgendwas. Google hat ein internes Propagandavideo produziert zum Thema, wie toll nicht irgendwie, wir müssen alles sammeln, bla bla bla, aber es kommt halt so nicht raus, ja? Sondern halt, es gibt halt dieses Konto, ja, also Ledger, und es macht doch keinen Sinn, wenn jeder irgendwie verschiedenste hat und dann in dem Konto nur das steht und in dem Konto nur das steht, sondern es wäre doch toll, wenn es für jeden ein zentrales Konto gäbe und da mehrere Quellen reinkommen.
Puh.
Genau, aber das Video ist wirklich gut. Also die haben sich da wirklich viel angetan. Ja. Und es ist, das Video ist gar nicht Google-like. Und wie gesagt, es ist eigentlich ein, für interne Zwecke gedacht.
Ist das vom Tim Cook jetzt eine Replik da drauf gewesen, das Statement jetzt gestern oder vorgestern? Wo er genau gegen...
Du meinst zum Thema Privacy, ja, und GDPR, das ist auch in...
Hat das aber damit zu tun?
Das glaube ich nicht, weil das Video, also das Video ist, geleakt, ich glaube irgendwann im Frühling diesen Jahres. Okay. Ja. TechCrunch, glaube ich, oder so, hat das irgendwie zugespielt bekommen. Lustigerweise gibt es das Video mittlerweile auf YouTube. gar nicht Google-like eigentlich, also komplett andere, anderes Feeling beim Anschauen. Alles sehr, sehr braun. Also es ist sehr dunkel irgendwie. Ich habe es leider noch nicht ganz anschauen können.
Extern auch produzieren lassen?
Angeblich hat, da gibt es irgendeinen Typen, der beim, das nennt sich Future Lab oder so irgendwas, das ist so ein Side-Ding von Google, und die beschäftigen sich halt mit Sachen, wie es in der Zukunft sein könnte. Und die Dame, die den Vortrag gehalten hat, ist eigentlich Filmemacherin und hat irgendwie und versucht halt rauszuarbeiten, was bedeutet das eigentlich, was die sagen? Ja, also weil es kommt natürlich alles sehr nett und sehr toll und jeder hat nur Vorteile. Ja, aber sie hinterfragt diese Geschichte sehr, sehr gut.
Solange der Ledger in meiner Infrastruktur läuft, alles bestens, ne?
Ja, aber das...
aber es wird nicht die Idee
das
sein
von Ihnen. Nicht die Idee sein. Ja.
Aber in den Shownotes...
Werde es verlinken. Bitte. Ich hatte leider keine Zeit, mir den Talk ganz anzuschauen, aber ich werde das Video und auch den Talk verlinken. Ist wirklich, ja, wirklich gut. Wirklich gut. Was habe ich noch gesehen? Ich habe mal versucht anzuschauen, die Podiumsdiskussion vom ersten oder vom zweiten Tag, weiß ich jetzt nicht, mit dem Möchel und Krisch, glaube ich. Na, wie heißt der? Andreas Krisch, glaube ich. Mhm. Der Johannes Häusler, heißt der Johannes? Der Initiator von der Privacy Week.
Na, der heißt anders.
Der heißt anders. Ja, weiß ich jetzt nicht.
Schande über mich.
Und eine Dame war auch noch dabei. Keine Ahnung. Ich habe es nicht ganz anschauen können. Ich habe abdrehen müssen. Hat aber einen speziellen Grund, weil ich eine gewisse Person beim Reden nicht aushalte. Das hat aber nichts damit zu tun, was er spricht, sondern
nichts mit
wie,
der Privacy
sondern,
Week, nichts mit dem
Inhalt, sondern wie er spricht. Aber ja, das ist eine persönliche Befindlichkeit. Und heute habe ich mal versucht anzuschauen noch das AI für normale Leute oder wie der Titel war. Habe ich schon okay gefunden.
Ich nicht.
Ich weiß, das ist genau, ja. Hm.
Aber drum muss ich ja Kotlin lernen.
Ja. Ja. Okay. Nein, prinzipiell finde ich trotzdem die Veranstaltung find ich toll.
Alle Talks aufgezeichnet, sofern die Sprecherinnen und Sprecher und das Thema es hergeben.
Genau.
Also es gibt ein paar Sachen, und da wäre es keine gute Idee gewesen, das zu publizieren, da wird nicht publiziert. Mhm. Und alles andere, was gestreamt wird, wird auch
publiziert.
Publiziert. Momentan gibt es so als Relive, und dann wird sozusagen richtig als...
Wird über die...
Media.ccc.de.
Infrastruktur vom
CCC. Und dann PW18 genau. Hinten dran und genau. So.
Also das. Nein, anschauen, es sind ein paar wirklich gute Sachen dabei. Hm. Ich bin leider noch nicht dazu. Ich
hole mir jetzt schnell nur einen Alkohol.
Ja, mach das. Gut, haben wir noch ein Thema. Früher sollen wir jetzt noch reden. Uli.
Ja, ich hab heute wenig Themen.
Ja.
Ja, bei mir war es gerade sehr busy.
Also ich habe jetzt nur gerade mitbekommen, eine App, wo auf anscheinend Android 8 extreme Probleme macht. Nämlich zum Thema Notifications.
Okay.
Weil es ist ja so, wenn du Push-Notifications machen willst, ja, musst du quasi im Hintergrund einen Service laufen lassen, damit das irgendwie also nicht laufen genau. lassen, sondern zumindest registrieren.
Die App registriert einen Service.
Genau, und wenn eine Push-Nachricht für diese App kommt, wird dieser Service gestartet. Mit Android 8 haben sie da extreme Limitierungen eingebaut. Und die Geschichte ist auch die, du musst das bei jedem Neustart von dem Handy, musst du quasi dieses Service neu registrieren. Jetzt darfst du das aber so nicht mehr.
Ja, wegen also, den ganzen Berechtigungen nehme ich an, oder?
Nein, und zum Thema Akkulaufzeit und keine Ahnung was.
Ah, ja.
So, jetzt musst du da irgendwie, du kannst zwar einen Job-Scheduler beim Boot-Completed Broadcast quasi starten lassen, dann hast du einen Job-Scheduler und der startet dann halt irgendwann einmal dieses Ding, das halt dann das Service registriert. Das ist eine ziemliche Änderung. Plus, du kannst eben unter 8 musst du quasi auch dieses Recht einfordern, dass du irgendwie beim Booten gestartet werden willst. Das musstest du vorher.
Darf es nicht auch sogar suspenden dann im Betrieb?
Das ist eben genau die Geschichte. Ja. Der User hat mit 8 auf einmal auch die Möglichkeit, dass er einfach sagt, nö,
genau.
Mag ich nicht.
Genau.
So, jetzt kommt halt natürlich die große Katastrophe. Ich habe keine Push-Nachricht bekommen. Ja. Du kannst aber in Wahrheit nicht checken, ja,
warum ist das vielleicht jetzt passiert?
Draht, ja. Oder was auch immer.
Ist das die Geschichte, wenn so quasi, also mein Telefon vermeldet recht oft diese und jene App, die verwende ich schon lange nicht mehr, die verbraucht aber Akku, mag ich die nicht, quasi, wie heißt das?
Was?
Quasi anhalten oder.
Achso, ja, kann sein.
Ich kann die irgendwie
hast in so einen. Was hast du für eine Version da drauf? Ein 8er?
Das 8er, ja. Ja.
Na, ich habe leider kein Android mit 8. Also kein Phone mit 8. Ja, aber es macht das Ganze ein bisschen mühsamer. Ich meine, das 8er ist eh schon lang draußen, so ist es ja nicht. Ne?
Ja,
aber
ja.
Es poppen halt jetzt dann mit der Zeit auf einmal Sachen auf, wo du denkst, so, ja. Ja.
So, App-Infos. Ja, es ist halt die Frage, wie man dieses ganze Notification-Thema, weiß ich nicht.
Na, ganz ehrlich, mir geht Google mittlerweile am Arsch mit den ganzen Notifications. Ich brauche nur zum blöden Bäcker gehen und 10 Minuten später habe ich eine Notification, willst du die nicht bewerten?
Ja, sowieso. Ja.
Leckt es mir am Arsch. Ja?
Das habe ich abgedreht.
Ja, ich habe das heute auch abgedreht, aber es ist gar nicht so einfach. Du musst irgendwie auf Google, Konto, bla, keine Ahnung was.
Und aber dann dort hast du kannst wirklich die Location Services komplett deaktivieren.
Ja, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie mühsam. Ja.
Noch eine Runde Halbwissen.
Ja.
Ich kann dann die Links nachliefern.
Wieso noch eine Runde?
Du warst gerade
zu so Location
Radler holen.
Na, weil ich vorher Halbwissen ja auch
verbreitet so. Habe.
Nur auf mich bezogen. Der Wolfi Christel, das ist ja auch sein Aktivist, hat letztens getwittert, ja, er hat sich letztens schon mal gewundert, wie das ist. Auf Facebook wurde er getrackt, Location getrackt, obwohl er das WLAN immer abgedreht hat. Wie geht das? Und er hat ein bisschen recherchiert und es geht. Wenn das WLAN abgedreht ist, kann er trotzdem Location tracken. Und das macht er recht geschickt, scheinbar der Facebook. Da gibt es nämlich scheinbar zwei Berechtigungen unter Android. Nämlich die eine ist, WLAN aufdrehen dürfen und dann daraus Location-Information beziehen. Und das andere ist aber nur schauen, ob es ein WLAN gibt.
Ja.
Und über dieses kurz schauen, ob es ein WLAN kriegt, kriegt man offensichtlich auch genug Information, wo denn das WLAN gerade ist, wann das die Informationen mitliefert. Und das
dreht. Nein, das Lustige ist, Facebook. Da geht es gar nicht darum, sondern der schaut nur, welche WLANs sind da.
Ja.
Und schickt aus dem seine Datenbank. Die, die haben eine Datenbank, wo alle möglichen WLANs in jeglicher Welt. Das hat Apple, das hat Google, das hat Facebook.
Ach, Scheiße, ja, eh, natürlich, ja.
Punkt.
Ja. Da hat sie die Geschichte gegeben, dass Google das mit ihren Autos sogar alles mitgeschrieben haben. Ja.
Natürlich.
Und die Berechtigung scheint nicht gefährlich zu sein. Also die dürftest du nicht ab.
Da muss man einen User nicht fragen, ob er das darf. Das genau. Kann doch sein. Ja. Ja.
Und das ist halt schon ein wenig schmerzhaft.
Jo.
Angeblich hat das jetzt, glaube ich, Facebook zurückgezogen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das suche ich raus.
Das finde also ich im
die Daten holen sie sich trotzdem wahrscheinlich. Ja. Nur sie zeigen es dann nicht offensiv an, hey, wie war es dort?
Ja. Ja. Jetzt haben wir es nur bei Server.
Genau.
Ja.
Das kann natürlich also, sein. Weil
ja, deswegen.
Ich habe jetzt auch abgedreht zum Thema Leck mich am Arsch, ich will das nicht sehen von Google. Ja. Mhm. Aber die Daten haben sie trotzdem, dass ich beim Bäcker war.
Ja, ja, sicher.
Ja. Zur Not hängen sie über den IMSI-Catcher auf.
Ja, vor allem das, was mich ja an diesen so quasi, wie hat es dir dort gefallen, Dingen nervt, ist, ich kann das ja, oder vielleicht habe ich es nicht geschafft, ich kann das ja nicht für bestimmte Locations abdrehen. Also ich bekomme jeden zweiten Tag so quasi, wie es mir in der Mall gefällt, ja. Landstraße Wien Mitte, ja, weil ich halt jeden Tag durch das Einkaufszentrum durchlatsche, weil die U-Bahn-Station da drin ist. Ja. Und das ist halt echt
nervig.
Es ist doof.
Ja.
Das ist wirklich doof.
Ja. Also mich nervt das mittlerweile auch.
Ja.
Ich bin jetzt auf der Suche wirklich nach
Alternativen.
Zu Android, zu iOS. Ich will ein Telefon haben mit Mail-Client, mit Browser. Alles andere.
Lineage?
Ja, das wäre eben zum Beispiel eine Variante. Lineage OS.
Das ist ein komplett eigenes OS.
Das ist ein Android.
Okay.
Es ist entstanden aus einem Cyanogen-Mod oder wie das Ding geheißen hat. Ich weiß aber nicht, inwieweit man da. Vielleicht schicken die Daten auch nach Hause, ich habe keine Ahnung.
Ja, das musst du halt dann selber wieder rausfinden.
Ja.
Ich habe heute einen netten Android-Ansatz gesehen. Muss ich auch raussuchen, wie das heißt. Da geht es darum, dass du so quasi diese ganze Ablenkung und Verführung, die du hast auf einem Telefon, dass du die rauskriegst. Also die machen das halt nur über die UI, ja. Die machen das ganze Ding einmal nur schwarz-weiß oder in Graustufen, ja, Default. Dann so quasi alle Icons und so weiter verschwinden. Das heißt, da gibt es nur noch ganz langweilige Listen an Apps, ja. Dann gibt es einen zweiten Modus, wo du dir, musst dir vorstellen, du siehst lauter Kacheln, ja. Also schauen alle genau gleich aus, ja. Du kannst die Kacheln einstellen, so quasi wie weiß oder wie schwarz sie sind. Also den Grauwert kannst du einstellen, so quasi.
Wenn einzelne Kacheln oder?
Einzelne. Also keine Ahnung, eine App hat einen Kachel. Ja, ja. Du kannst sagen, die möchte ich fast ganz schwarz haben.
Okay.
Ja, also da möchte ich mich nicht wirklich ablenken. Und das große Ziel bei diesen Kacheln ist, dass sie so quasi die Grundfunktionalitäten, die diese App hat, alle auf diese Kacheln holen. Das heißt, sie wollen, dass du so wenig wie möglich in eine App reingehen musst, ja, sie aber trotzdem nutzen kannst.
Mhm.
Ja. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Und was auch witzig war, ist, weil den Spagat müssen sie ja irgendwie hinkriegen, dass du das Ding trotzdem benutzen willst.
Ja.
Ja. Ja. Wenn du den Browser startest, weil du halt wirklich surfen willst, ja, siehst du natürlich auch alles in Schwarz-Weiß. Ja, aber wenn du auf den Fingerprint Sensor
dann
drückst,
Farbe.
Dann da geht so quasi von der Mitte auf so wirklich wupp, Farbe, dann drückst du nochmal drauf, wupp, schwarz-weiß. recht herzig. Aber ich habe es eben ziemlich cool gefunden vom Konzept, dass sie schauen, dass sie die Funktionalitäten aus den Apps wirklich in diese Kacheln, in diese Widgets reinkriegen und schauen, dass das dort alles so quasi normalisiert ist, UI-technisch.
Das ist jetzt so ein Showcase, von dem du redest. Also es ist nicht was du installieren kannst, sondern das ist...
Doch, also die haben auch... Ich glaube, es gibt schon. Ich glaube, es gibt schon. Also die haben ein Android und die haben auch ein Device eben dazu. Ja.
Aha, okay.
Das ist wirklich ein
Device. Also du kannst es dir nicht auf deines schnell installieren und ausprobieren.
Nein, ich glaube nicht. Sie verkaufen es dir nur mit dem Device.
Ich finde es echt lustig, nehme ich wieder mal der Zufall. Ein bekannter Entwickler hat mir letztens erst das in die Timeline gespült. Er hat jetzt sein Android-Handy auf Schwarz-Weiß umgestellt. Und dass das ganz interessant ist.
Ja, das habe ich auch schon probiert mal.
Habe ich das auch gemacht? Also in den Entwickleroptionen geht es bei Android-Handys. Und ich habe es, glaube ich, eine halbe Stunde ausgehalten und dann habe ich es wieder zurückgestellt, so FOMO-mäßig, Fear of Missing Out. So, dass dann doch nur in Schwarz-Weiß alles. Es ist
irgendwie seltsam, aber also Surfen ist teilweise sehr nett eigentlich. In Schwarz-Weiß. Aber
du hast das auch wieder zurückgestellt.
Ich habe es auch wieder zurückgestellt, klar. Ja. Also ich habe es gerade gefunden. Das Ganze heißt Block, aber mit Doppel-L, also B-L-L-O-C.
Okay.
Und da gibt es eben das Block 018. Ja. Und das ist wirklich Device mit einer eigenen Android quasi Version, Anpassung.
Das mit den Kacheln ist so, du hast also für jede Funktionalität eine Kachel.
Für jede App.
Und dann innerhalb der App für jede Funktionalität eine, oder
nicht? Na, du hast quasi, musst du so vorstellen, also auf einem Bildschirm gehen 2, 4, 6, 8, 10 Kacheln drauf.
Okay.
Ja, jedes Ding ist eine App. Ja. Und da steht nur der Name dort auf dieser Kachel. Ja. Und dann kannst du so quasi die Kachel anklicken. Ja. Und keine Ahnung, bei Spotify kannst du dann so quasi Play und nächstes Lied und voriges Lied. Ja. Dann kannst du bei der nächsten App kannst du dort weiß ich nicht, was machen. Das und was sie auch haben, das habe ich vergessen.
Das haben wir alles schon gehabt.
Ja, natürlich, mit Windows Phone quasi.
An die habe ich jetzt nicht gedacht, sondern an diese Audio-Interfaces mit den, also diese ersten automatischen Telefonanlagen so. Für Rechnungsprobleme wählen Sie bitte 1.
Ja.
Für
Und eine Sache habe ich noch vergessen, die ist nämlich wirklich auch interessant vom Ansatz. Sie haben dann so quasi noch einen Screen, wenn du rüber swipest, wo sie dir sämtliche Notifications normalisieren. das heißt, du hast dann, ja, du siehst einfach nur, der Kontakt hat dir irgendwas geschrieben, ja, siehst schon einen kleinen Vermerk, ja, aus dieser und jenen App, aber du hast so quasi, es wird für dich nicht mehr wichtig, welche App das jetzt war, die die Notifizierung geschrieben hat. Das ist quasi irgendwelche Chats. Ja. Mhm. Weil jeder von uns hatte 3, 4, 5 Chat-Applikationen drauf.
Wirklich?
Nur ich? Also, ja, ich habe drauf, warte. Signal, WhatsApp, MetaMost, Hangouts, Allo, Facebook Messenger, Outlook, Duo, Skype, Slack.
Und Twitter? Ich
fand fix nicht alle. Twitter.
SMS, MMS.
Ja, SMS noch, wobei die verwende ich nicht, das ist eben Signal. Instagram gibt es Notifications, irgendwelche Chats. Das
ist ein Desaster.
jede zweite App, Flickr, name it. Ja.
Mhm.
Bei YouTube gibt es einen Chat, der dir anzeigt, wenn jemand schreibt mit dir.
Wirklich?
Ja. Will haben chattet mit dir, wenn du irgendwas verkaufst. Jede zweite App, in Wahrheit. Ja.
Ja.
Nein, hast und das ist recht, natürlich ne? Doof, wenn das immer in diesen Apps sitzt, ja. Wenn das so quasi ein normalisierter Streamer Nachrichten ist und der weiß, in welcher App er antworten muss.
Ah.
Das ist gar nicht so unspannend.
Zum Thema
Block heißt das. B-L-L-O-C.
B-L?
B-L-L-O-C.
Okay.
Ja, und die bringen eben ein Device,
was schwierig buchstabieren
kann. Naja, das ist halt dieses
ja, Flatter-Drama
und altmodische, so. Altmodische, neumodische Zeug.
Ja, ja, genau.
Auf Privacy Week gab es auch noch einen Talk zum Thema ID in der Blockchain und keine Ahnung was. Den sollte man sich auch anschauen. Den werde ich auch noch verlinken.
Kriegt man es wieder raus? Nö.
Nein, da geht es eben zum. Das hat ein bisschen was mit Solid zu tun. Apropos Solid.
Mhm.
Ich hab einen Solid-Account.
Da gab's
genau, wir haben nur über Halbwissen gesprochen.
Wir haben einen Solid-Account
das letzte Mal war nur Halbwissen da.
Auf Inrupt. Ja. Ich habe zwei Screenshots von dem Interface gepostet auf Twitter.
Meine Herren.
Sind die irgendwo angelaufen?
Ist ja Wahnsinn, oder? Wie kann ich ein Ding releasen, das...
Ich meine,
das ist ja nicht schier, das ist einfach hin und nicht fertig, oder?
Es hat mich etwas verblüfft. Also ich hoffe, dass dein Browser ein Problem
hat
zu dem Zeitpunkt.
Das schaut wirklich das so schaut aus,
wirklich
oder?
Das schaut so aus.
Ja.
Das ist halt es ist unbedienbar. Ja. Du bekommst nur, du wirst überhaupt nicht durchgeleitet, was du jetzt tun kannst oder sollst. Ja. Es ist kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn.
Ja, aber dann so quasi untermauert das meinen Verdacht, dass sie das wirklich als Reaktion auf den Facebook-Leak rausgedroschen haben, dieses Ding. Ich gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Ja, aber ich meine, das muss ja auch Zeit gekostet haben, das zu produzieren. Das kann mir keiner erklären. Ne?
Na jo. Darüber können wir die ganze Nacht diskutieren.
Ja.
Oder ob es Unvermögen war. Ja.
Das ist mir echt ein Rätsel.
Naja, aber wenn es da kannst halt kein Bootstrap-Theme
hernehmen. Ja, aber zumindest, ganz ehrlich, wenn
es pures Bootstrap echt gut gegangen.
Ja, oder wenn es pures HTML ohne CSS ist, schaut es so schöner aus.
Und cool, aber auch das musst du halt können.
Ja.
HTML kann nicht jeder.
Ja, aber
es ist echt übel.
Ne? Es ist wirklich übel. Das ist mein Rätsel. Naja.
Ich habe ein leichtes Déjà-vu gehabt. Da war es zwar gar nicht so schlimm, aber ein bisschen fuck up. Also ich bin ein sehr großer Wiki-Fans grundsätzlich. Also da war Wikipedia noch gar nicht so.
Ach so, nicht die starken Männer.
Nein, der auch.
Aber
ich meine jetzt das andere, also ohne E, sondern nur W-I-K-I. Wobei manchmal ja sogar W-I-K-K-I, nicht? Von Wiki, schnell und so. Mhm. Das ist ja ursprünglich von dem Ward Cunningham entwickelt worden und war eigentlich eine Pattern-Sammlung für Softwareentwicklungspattern, die da kollaborativ gesammelt worden sind und so. Aber das Drama bei den Wikis ist ja eigentlich immer, dass du wieder einen zentralen Server hast und wieder nicht die Föderierung und so weiter. Okay. Und dann hat er ein Projekt rausgebracht mit ein paar Entwicklern zusammen, ein Federated Wiki. Und das habe ich echt geil gefunden. Also so quasi, es gibt die
Welt. Ist das jetzt neu oder
ist das schon alt? Nein, das ist schon...
Okay.
8 Jahre, so in der Größenordnung. Also die Welt der Wikis da draußen, dieser föderierten Wikis, und du dockst dich an die an, die dich interessieren, und du nimmst da den Inhalt, der dich interessiert, in dein Wiki herüber, kannst das annotieren, kannst das ändern, kannst das wieder publizieren und so weiter. Aber echt geil gefunden. Und dann habe ich probiert, mit dem Ding zu arbeiten, und es war einfach nicht machbar. Scheiße, installieren war schmerzhaft. Ich glaube, das war so Anfangszeiten von Docker oder sowas. Mhm. Also es war immer nur gedacht, ja, so eine geile Idee und so mühsam.
Ja.
Ich will nicht.
Ja.
Docker ist schon wieder 8 Jahre alt, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist älter schon, ja.
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe von dem nicht mitbekommen, wie es die Marketing-Trommel
geht. Ich bin in dieser Docker-Welt noch immer nicht angekommen.
Das wird schon.
Also, ich
habe nur einmal damit gespielt und bin wieder gegangen.
Bin einfach auch nicht dieser ich mag Command Line. Ja? Mag ich. Mhm.
Mögen ist untertrieben.
Aber bei so gewiss, deswegen mag ich auch dieses ganze Scaffolding irgendwie, das mag ich alles nicht.
Ja.
Wo man nie richtig weiß, was passiert da jetzt im Hintergrund wirklich. Ja,
ja, das stimmt schon. Ach, ja. Das stimmt schon.
Macht mich krank. Ja, na wie auch immer.
Ja, bei manchen Dingen geht es einfach nicht mehr
anders. Nein.
Also.
Ja, ich weiß.
Was sind die Leute noch immer ohne Docker-Container und bin glücklich?
Ja, ich auch. Ja, ich auch. Also
ich glaube, man kann auch noch lange ohne Docker-Container leben, aber.
ja. Womöglich schon.
Ohne SAS will ich nicht mehr leben.
Gut.
Aber das ist halt einfach, weil CSS so schwach ist, ja?
Ja.
Ist so.
Ja.
Stimmt einfach weltweit
hin. Wie verwaltet denn ihr eure Tasks? Habe ich das schon gesagt?
Mittlerweile Nextcloud mit der Task-App.
Ich bin da ganz...
Also nachdem du so ein Kommandozeilen-Fan bist...
Atlassian.
Ich weiß, du hast das letztens auch schon erwähnt.
Task-Variante.
Ja, genau. Nein.
Nein.
Geht das unter Windows auch?
ziemlich sicher, weil Git dort auch geht und so. Und das ist, glaube ich, in Go geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay. Ja, na, das... Ja.
Also das mache ich jetzt Kommandozeilenbasiert.
Ich mag
Git. Task-Verwaltung Kommandozeilenbasiert. Ist das irgendwie praktisch?
Es ist sozusagen Minimum Overhead, nicht? Also du hast deine Kommandozeile, wo du deine Tasks reinschiebst, du kannst filtern, sortieren und so weiter. Mhm. Und du kannst, du hast das im Prinzip alles in JSON-Dateien, wenn ich mich richtig erinnere. Also der hat die volle History da drinnen. Mhm. Und es ist sozusagen kein grafischer Overhead, kein externes Service irgendwie.
Aber rufe ich das Programm auf und arbeite dann in dem Programm? Oder,
nein.
Oder ist das alles wie Git, Push,
schlag mich tot?
Das mag ich eben nicht.
Ja.
Ich mag Git, aber ich merke mir diese Kommandos nicht. ich brauche da irgendwas.
Ja. Na eh.
Wobei es gibt schon grafische Tools auch dafür.
Ja, anzunehmen. Weil
mit der Android-Tools, dass du das synken kannst und so. Also du kannst alles auch grafisch machen, aber du musst
eben. Ja, das Problem ist, ich brauche halt bei vielen meiner Tasks, brauche ich halt, oder hinterlege ich mir viel mehr Infos. Ja. Da sind auch Grafiken dabei und
ja, aber was das ist ja wohl gehen, oder?
Und Dokumente.
Ja, du kannst alles verlinken im Prinzip. Ja. Also es ist ja zum Beispiel so, es hat so einen Connector zu GitHub. Also du kannst zum Beispiel das machen, dass jedes offene Issue, was in einem Projekt entsteht, automatisch bei dir ein Task wird und solche Aktionen. Nicht. Also so automatisieren bis zum geht nicht mehr das Ganze.
Ja, nein, ich bin auf der ganz anderen Seite. Mhm. Ja. Also ich hab heute oder die letzten Tage eigentlich, habe ich sehr viele Videos geschaut und Dinge gelesen zum Thema Adobe, weil die haben jetzt gerade die ganze 2019er Produktpalette quasi ausgerollt. Da gibt es halt auch so nette Geschichten wie im InDesign kannst du jetzt so quasi, du layoutierst irgendwas, ja, das schickst du dem Kunden, der Kunde macht das PDF auf, ja, macht dort seine Anmerkungen und das PDF kannst du jetzt wieder ins InDesign importieren, ja, und siehst dann so quasi in deinem Layout-Dokument siehst du die Kommentare, ja, hast einen Workflow auch
kannst
drinnen.
Kannst dich viel schneller ärgern über das
Feedback. Ja, naja.
Ja, aber was die oft ist halt beschreiben in einer E-Mail auf der Seite 3.
Oder du hast zwei Dokumente offen, das PDF und das InDesign, da musst du immer suchen, bist du auf der richtigen Seite und.
Überhaupt,
ja. Und im InDesign kannst du das Ding jetzt quasi, die PDF-Notizen kannst du abhaken. Ja, du kannst im PDF kannst du eine Textänderung vornehmen in der Notiz und im InDesign klickst du nur noch auf Übernehmen. Mhm. Die Textänderung ist dann drinnen, du brauchst die nicht irgendwie rüber tippen oder so. Das ist schon spannend. Mhm. Ja. Mhm. Also eben, ich bin quasi Task und wie ich was abarbeite auf der ganz anderen Seite. Ja. Mhm. Das.
Ja, meine Tasklisten sind immer noch sehr einfach. Das ist ein Einzeiler und.
Genau, also ich habe auch zum Teil irgendwie Textfile, ja, und dort sind meine Tasks aufgelistet. Oder halt so quasi die andere Schiene ist halt eben in Atlassian Tools. Irgendwelche Dinge, die halt groß verlinkt sind mit irgendwelchen 1000 Dinge, dann ziehst irgendwas rüber, das löst 400 Dinge aus, zwei Leute rennen von A nach B.
Und ein Haus stürzt ein.
Ein Haus stürzt ein. Und irgendwo macht es Ping.
Ja.
Ja. Aber dazu muss ich sagen, also ich arbeite zum ersten Mal jetzt mit diesen Atlassian Tools, war sehr skeptisch.
Ist das Jira Atlassian?
Ja. Jira, Confluence und so weiter. Die Dinger sind wirklich, wirklich gut und einfach. Das ist richtig angenehm.
Ich bin mit Jira nur einmal vor Jahren in Kontakt gekommen, weil das halt der Kunde betrieben hat. Sehr, sehr mächtig.
Ja.
Aber da jetzt so als du wirst mal ins Wasser geschmissen, ja, musste ich, also zumindest war es damals so, das ist schon 10 Jahre her oder so.
Ich glaube, es kommt auch noch immer darauf an, ob du einen Vollprofi hast, der dir diese Tools herrichtet.
Ja,
du hast eine riesen Werkzeugkiste, die alles kann.
Ja. Nein.
Aber ich hatte einen Kollegen, der hat da einen ganzen Workflow aufgesetzt für ein ganzes Team und hat das dann vorgestellt, wie das funktioniert. Ja. Bumm. Ja.
Wenn das Team auch mitspielt, dann ist es cool.
Ja, aber das Schöne ist,
die Leute am Schluss, sabotieren,
dann klar, aber am Schluss ist das Ding so einfach, dass das Team-Member bedienen muss, ja, dass diese Hürde nicht so hoch ist. Ja. Mhm. Und da habe ich ganz andere Tools schon gesehen, wo quasi jeder ein Doktor sein muss, um das Tool zu bedienen und nicht nur der eine, der das aufsetzt.
Ja, da gebe ich dir schon recht.
Und das, ja, und sie haben halt 1000 Komfort-Features in diesen, also von der UI her, ja. Ich kann einfach, ich gehe im Photoshop her, markiere irgendwas, drücke auf Steuerung C und paste das dort rein, ja. Ohne nachdenken. Mhm. Ja. In jedem anderen Tool musst du es vorher am Desktop als PNG speichern, dann hochladen, dann dich ärgern, weil es das 2 Megabyte-Limit überschritten hat, dann musst du es umbenennen, dann musst du.
Ich habe BHP geschrieben.
Keine Ahnung, ja, aber so funktionieren 99% der Tools und dort machst du Steuerung C, Steuerung V. Ja. Und du hast ein Autosave und du brauchst nicht mehr nachdenken. Naja. Also von das dem stimmt. her ist es schon praktisch.
Nein, nein, absolut.
Du hast 1000 Drag and Drop und rechte Maustaste Features und was auch immer.
Naja. Ja.
Aber ja.
Ja.
Naja. Da stelle ich wieder die Gegenvariante dazu vor, aber sie muss kundenfreundlich genug sein. Das ist Redmine. Das verwende ich seit, glaube ich, 8 oder 9 Jahren. Habe ja alle Kunden. Das
ist ein Ticketing-System, oder? Also
Projekte drin auch. Also es hat Ticketverwaltung.
Ja.
Es hat, also es ist Projektverwaltung einmal von oben her gesehen. Du hast auf Projektebene Tickets, du hast Wikis, du hast Dokumenten-Storage, du hast Userverwaltung natürlich, Timeline, Kalender.
Mhm.
Und ich habe meine gesamte Doku da drinnen. Mhm. Also und auch Zeiterfassung. Es ist okay. Also
ich habe das schier in Erinnerung.
Nein.
Das ist das Schöne
an den schmerzhaften
Tools. Das sind die ersten Tools, die ich nicht hässlich finde.
Okay.
Weil sie so stark reduziert sind. Ja. Aber ist es dann trotzdem, weil ich kenne auch ein anderes Tool, ja, ich sage jetzt den Namen nicht, das ist zwar sehr schön, aber du hast keine Ahnung, wo du hinklicken kannst, ob da, ob sich da
irgendwas... Du musst von Microsoft Tools reden.
Also, das ist alles so...
Oder Google mittlerweile.
So flach.
Ja.
Und irgendwie so... Pff.
Ja, das ist, glaube ich, nur eine... Das ist gerade eine Phase. Ja. Das ist von...
Nein, ich glaube, es hört sich eh gerade wieder auf.
Ja, ja, das ist von diesem... Wie hat es geheißen? Skeuphinismus? Wo alles so quasi der Realität entsprechen muss.
Skeuomorphismus,
ich weiß es nicht. Ja. Ja. So quasi von dem weggehend müssen wir alles extrem flach machen um zu checken, dass das eigentlich nicht mehr benutzbar ist. Ja?
Ja.
Wenn alles weiß ist, ohne irgendeine Trennung und irgendwo wüst Textfelder herumstehen. Ja? Mhm. Siehe Gmail, aktuelle Version.
Ja, ich meine
Gmail. Was auch immer.
Ja.
Aber das müssen wir aussitzen.
Glaubst du?
Ja. Also es kommen dann so quasi nach dieser weißen Phase kommen wieder ein paar sinnvolle Linien. Ja.
Ja. Na, schlimm.
Aber ihr habt jetzt fast ein Jahrzehnt Dokumentation drin, das ist schon geil, nicht?
Ja,
das ist
nein, ein Wahnsinn, absolut, natürlich,
ja.
Natürlich.
Ich habe es ja so gemacht, das habe ich jetzt, glaube ich, weiß nicht, 5 oder 6 Jahre, ich habe keine Bookmark-Verwaltung mehr in dem Sinn in den Browsern, sondern alles, was ich für wert halte, später mal wieder zu finden,
ja,
schreibe ich in... wie in der Wiki dort rein, eine Seite pro Monat.
Mhm.
Einfach nur Link und dann Einzeilerbeschreibung von dem Ding und habe das damit auch Volltext durchsuchbar.
Okay.
Das sind so 4, 5 Links am Tag, ja, die da zusammenkommen.
Die Disziplin gern so brav
wie du. Ja, genau. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, die Disziplin musst du mal aufbringen.
Ich drücke im Browser auf Sterndl und hoffe, dass ich es nicht mehr brauche. Wirklich.
Ja, aber es ist nicht viel Arbeit. Also das Kriterium ist quasi, wenn ich einen Artikel bis zum Ende gelesen habe. Wenn er so gut war, dass ich ihn bis zum Ende gelesen habe, dann denke ich mir, würde ich vielleicht später mal dort wieder reinschauen.
Aber wenn ihr jetzt grob schätzen müsstet, wie viel Prozent eurer Bookmarks habt ihr jemals, also habt ihr
ein zweites Mal,
habt ihr einmal aufgerufen?
Ich habe letztens wieder eins gesucht.
Das geht mir auch oft so und ich finde es nicht.
Genau, ging mir auch so. Ne? Dann bin ich auf einen anderen Rechner gegangen und da habe ich es gekauft.
Nicht schlecht.
Aber, also weil ich wissen wollte, was das gelbe Lamperl auf dem Netzteil von meinem privaten Server bedeutet und das heißt, es ist kaputt.
Oh, das Lamperl oder das Netzteil?
Nein, das Netzteil.
Ja. Nein, aber bei mir sind es vielleicht, also von 1000 Bookmarks, die ich setze, rufe ich vielleicht 10 ein zweites Mal auf, jemals wieder.
Also ich habe auch versucht, irgendwann einmal das zu organisieren. Wie hat das komische Service geheißen?
Dick.
Mit Dick, genau.
Dick.
Da habe ich angefangen. Das war diese 4 Viereckerl.
Genau, blau, weiß, grau und schwarz.
Schwarz, ja. Hm.
Also weiß, blau,
ja,
schwarz, grau.
Irgendwie so. Ja. Ja. Hab ich mir gedacht, ja, geiles Service, weil
Und
her... Ja. Am Schluss sind da 10 Links drin gestanden, die ich nie wieder gebraucht habe. Ja, und wie es dann gesagt haben, sie dran das Service ab, haben wir gedacht, ja, macht's halt.
Also jetzt, wo ich die Präsentation geschrieben habe, habe ich wieder einfach einmal den Begriff reingeschaut und geschaut, was kommt, was habe ich in den letzten Monaten so zu dem Thema
gesehen. Ist es ja. Also
nein,
das ist schon cool.
Nein, absolut.
Ach so,
ich gebe dir vollkommen recht, dass das cool ist. Ich habe nur die Disziplin dazu.
Naja, ich bin das echt eine faule Sau. Für mich macht das Google. Ja. Die Auto-Completion in Chrome, die History, die ich nie lösche.
ja.
so geht's halt irgendwie. Ja. Und ja, ich setze mir jeden Tag sicherlich ein, zwei Bookmarks, aber ich finde sie sicher nie wieder und ich wüsste nicht, nach was ich dann suchen soll.
Ja, ja das...
Nachdem genau, man Bookmarks einfach nicht gescheit taggen kann, oder ja, du kannst sie schon taggen, aber es ist ein Aufwand. Es wäre was anderes, wenn ich sage, ich drücke auf Sternerl und dann geht riesengroß quasi eine Alert auf, wo ich einen Tag eingeben muss, bis ich den wieder wegkriege. Oder dass ich den wieder wegkriege. Das wird helfen bei mir, aber sonst...
Ja, ich bin da auch nicht, also...
Und ich habe es halt so dann, also ich schreibe einen Tag oben drüber und damit habe ich das quasi in einer Timeline zurück. Das ist eigentlich ganz lustig, dann so in dieser Timeline wieder so ein bisschen zu browsen.
Du solltest diese Archive, du kannst die monetarisieren. Nein, du kannst die monetarisieren. Ja. Quasi, verkaufe mein Monatsarchiv. Ja, quasi um 99 Cent. Wenn du schaust, was alles um 99 Cent heute verkauft wird, ich würde wahrscheinlich das Doppelte zahlen. Für eine so eine saubere Liste.
Ja. Naja. Computer. Ja.
Er hat gesagt, faule Sau, da hätte ich ein passendes Thema.
Was dann?
Ich bin wieder Schweinehunde. Ich bin wieder ziemlich faul geworden, was das Laufen angeht. Also ich habe ja versprochen gehabt, zweimal in der Woche laufen zu gehen.
Man sieht es aber noch nicht.
Man sieht es wieder nicht mehr.
Ach so, Entschuldigung, red weiter.
Ja. Also über den Sommer in der Hitze laufen und so weiter, da hat es einige Wochen gegeben, wo ich einmal laufen war oder gar nicht laufen war oder so.
Das ist auch höchst ungesund.
Naja, es kommt darauf an, welche Zeit. Man kann ja um 5 in der Früh laufen und so weiter. Geht eigentlich auch. Und wie schnell man läuft, kommt darauf an und ob man sehr Kapperl aufsetzt und wie und so weiter. Also ich hab nachgelassen, eindeutig. Und dann kam wieder die Zeit des Einjahresjubiläums näher, wieder nicht, sondern sie kam näher die Zeit und das war auch die Zeit, wo wir uns wieder getroffen haben bei der nächsten Konferenz jetzt und dann auch der gemeinsame Lauf angesagt war und dann sieht man auch, wie viel man abgenommen hat oder wie fit man ist, wenn man gemeinsam laufen geht. Auch wenn dann manche zufälligerweise verschlafen haben an dem Tag oder zufälligerweise die Hose vergessen hatten, kann ja alles passieren. Aber trotzdem, wir waren laufen und das war sehr lustig. Und es hat wieder motiviert, also wieder angefangen und so weiter.
Entschuldigung, und verspätet und ohne Hose oder wie? Ja,
genau. Nein, die waren nicht dabei. Also,
gut, ja, das musst du schon auflösen. Ja. Das ist, die Zuhörer haben zu viel Fantasie.
Die Bilder im Kopf, die kriegen sie nie wieder weg. war sehr nette Laufrunde und zudem haben wir dann auch schon wieder ordentlich hintrainiert und so weiter, also ordentlich heißt bei mir zweimal in der Woche, weil das war ja das, was ich von Anfang an gesagt habe und dann haben wir uns halt auch zusammengesessen und geredet und der eine hat schon gesagt, ja, ist jetzt eigentlich schon auf dreimal bis zu viermal in der Woche, weil jetzt ist ja nur mehr ein Jahr Zeit und so, ne? Die Hälfte der Zeit ist vorbei und weil ich mir überlege, jetzt habe ich sozusagen die Hälfte der Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Halbmarathon schaffen muss. Ich laufe jetzt relativ gemütlich 10 Kilometer durch. Und da bin ich auch relativ gemütlich durchgelaufen, aber von 21 keine Rede. Und das ist ja echt überdoppelt so weit.
Ja, aber also es angeblich ist es ja so, dass auch ein Marathonläufer zum Training keinen Marathon läuft.
Das stimmt. Ja.
Das ist Fakt.
Sagen wir, es muss nicht sein.
Ja, das ist Fakt.
Aber mir geht es darum, ich will es eigentlich nicht nur überleben, sondern ich will auch noch gesund sein. Das ist schon
auch ein Ziel. Aber wie geht es dir nach den 10 Kilometern? Tun die Knie brutal weh?
Nein, überhaupt keine Schmerzen.
Ja, dann bist du aber wahrscheinlich auch kein Problem. Ja.
Ich spüre, dass der Rücken langsam aber sicher zum Verkrampfen anfängt dann. Also es ist zu wenig Rückenmuskulatur da und so weiter. Na, und dann haben wir die Sache halt durchbesprochen, auch bei der Konferenz. Also am Abend sind wir wieder zusammengesessen und das alles ordentlich gemacht. Ich habe mir wurde ein Buch empfohlen, das habe ich mittlerweile auch gelesen und jetzt haben wir einen Trainingsplan aufgestellt und jetzt laufen wir tatsächlich. Drei von uns vieren laufen jetzt tatsächlich viermal in der Woche.
Du läufst jetzt viermal in der Woche?
Ich laufe jetzt viermal in der Woche. Bats. Nach sauberem Plan. Zwei sind sehr langsame Läufe, das soll aber so sein. Eine ist ein langer und einer ist mit Intervalltraining. Und jetzt bin ich gespannt, wie das so sich weiterentwickelt. Also es ist schon lustig. Die Muskulatur zeigt am Anfang ein bisschen den Vogel, weil die sagt, erst, was ist gerade los? Muss das wirklich sein?
Ne? Ist das notwendig?
Ja. Ist das notwendig? Aber es ist spannend, also dass es doch relativ einfach geht. Ich habe mir es schlimmer vorgestellt. Ich bin müde nachher, aber die Muskulatur, also Schmerzen habe ich keine nachher. Also da passt die schon sehr auf dann. Also jetzt haben wir wieder neue Motivation.
Okay.
Und ein Teil, der da ein bisschen rausgekommen ist, um wieder in Richtung IT-Keller, weil eigentlich, ja, Podcast gibt's nur, aber IT-Keller ist ja noch das Thema. Ich habe mir auch rumgespielt mit den Aufzeichnungen da, die diese Uhr da macht, die ich oben habe.
Das ist diese Garmin 235 und ich habe erzählt gehabt, glaube ich, dass die lädt hoch auf, zuerst einmal über, also synchronisiert per Bluetooth zu der App am Smartphone. Das lädt es dann sofort aufs Webservice von Garmin hoch und von dort kannst du dann nach Strava automatisch weiterschicken, weil das ist das, wo wir alle unsere Daten haben und die Community und so. Es sind auch über 200 Leute, schon eine sehr lustige Geschichte. Aber natürlich genau konträr zu all dem, was ich über Privacy rede und so weiter. Und wollte ein bisschen damit spielen und ein Bekannter von mir hat auf Mastodon geschrieben, plötzlich, ja, eigentlich ist das ja cool, dass man die Files auch einfach so runterladen kann. Und ich, wie einfach so runterladen? Das Ladekabel, das man mit der Uhr kriegt, mit dem USB-Anschluss am anderen End, ist kein Ladekabel, das ist ein Datenkabel. Das heißt, wenn du das Gerät an einen normalen USB-Port steckst, die Uhr, verbunden mit dem Kabel, dann ist das ein USB-Datenträger.
Ah.
Der einfach sauber gemountet wird, der eine hübsche Datei-File-Struktur hat und da gibt es auch ein Verzeichnis Activities und in dem Verzeichnis Activities ist genau für jede Activity, die du gemacht hast, also immer haben da gesagt, dass du
startest, ne?
Kriegst ein File, bitte?
Ein JSON-File.
Schön
oder
wär's. Ein Fit-File.
Ah, juhu.
Das ist so ein hübscher Standard, der ist auch dokumentiert, das sind so 120 Seiten. Denkst du, schick, ist eigentlich, so eigentlich ein offener Standard in dem Sinne, weil er ja dokumentiert ist komplett, aber mit netten proprietären Erweiterungen von 20 Firmen. Also jeder macht ein bisschen was anderes in dem Standard. Aber netterweise, ich habe mir dann gedacht, na bravo, das schaut lustig aus. Das ist so ein binäres Format, also das nicht kompakter ist.
Text.
Es ist kein Text, ne? Aber es haben Leute Parser dafür geschrieben. Und ich habe freundlicherweise eine Ruby-Bibliothek gefunden, die ich gleich dann draufgeworfen habe. Und dann hat er eigentlich im Prinzip bis auf zwei Spalten alles richtig gelesen. In der einen Spalte steht immer 0 drin, ist mir wurscht. In der anderen Spalte steht entweder immer 64 oder 128 drin. Ist jetzt auch nicht so die tiefgehende Information, auch wurscht. Und die anderen Sachen sind genau die Sachen, die dich interessieren. Das heißt, zu jedem Messpunkt, während du läufst, also so, weiß nicht, 8 Kilometerlauf oder so, sind 800 Messpunkte.
Genau. Du hast halt Uhrzeit und Location. Ne?
Du kriegst Location, also Länge, Breite. Ja. Du kriegst Meter, Seiten weglaufen. Du kriegst aktuelle Herzfrequenz. Du kriegst aktuelle Schrittfrequenz. Du kriegst Höhe in einer etwas merkwürdigen Einheit, nämlich in 20 Zentimeter Einheiten über minus 500 Meter.
Was
man halt so braucht. Also minus 500 Meter ist 0.
Ist genauso, ich habe meine
20 Zentimeter ist es dann 1 dazu.
Ich habe eine Datenbank übernommen müssen, wo das Geburtsdatum im julianischen Kalender abgespeichert war. Ja, gut, wie immer.
Ja. Ja. Und ein Timestamp.
Ah ja. Aber in welchen Abständen?
Intelligent oder einmal pro Sekunde, das kannst du auf der Uhr einstellen.
Und was bedeutet intelligent?
Ich habe keine Ahnung, aber ist okay. 800 Punkte für einen Lauf ist okay.
Ja,
okay. Ich glaube ja schon.
Und Entschuldigung, aber das heißt, du kannst in Wahrheit die Companion-App am Handy gar nicht erst installieren oder den Bluetooth abdrehen, auf das komplett verzichten, dann hast du den ganzen quasi Server-Roundtrip von deinen Daten nicht und hast die Daten quasi wirklich nur lokal auf der Uhr und wohin du es auch immer spielst dann.
Genau, und diese Ruby-Bibliothek, mit der kann ich es dann locker in eine Datenbank schreiben oder in Textfiles schreiben. Nämlich, ich habe es dann so gemacht, ich habe es geschrieben in, ich habe daraus generiert mein Markdown-File, in dem das dann entsprechend in Koordinaten für, wie heißt die Bibliothek für Landkarten?
Leaflet.
Genau, für Leaflet ist. Und habe daraus dann eine statische Webseite gemacht. Also der generiert mir jetzt genau eine Seite pro Lauf. Und für Leaflet gibt es unheimlich hübsche Tiles. Also das sind diese, man könnte sagen, ein Thema für die Landkarte.
Ja, ja, ist so.
Und zwar schaut es dann aus wie Wasserfarben gemalt. Weil mir geht es ja eigentlich gar nicht so, genau, mir geht's gar nicht so darum, jetzt ja, welche Straße ich da gerade gelaufen bin, sondern es geht
einen viel künstlerischen Ansatz, du möchtest in Aquarellen herumklatschen.
Genau, du kannst, genau. Und du läufst dann Herzen, oder was? Oder?
Da gibt es übrigens auch Leute, die das machen, die dann so Liebeserklärungen machen und so. Ja. Nein, das mache ich nicht. Aber einfach so, dass man einen Überblick kriegt und so, dann ist das so in einem Aquarell drinnen, wo du da reinzoomen kannst, das geht relativ runter. Also das.
Liebeserklärungen laufen.
Ja.
Aber das geht auch noch, wenn die Freundin oder die Angebetete einen kurzen Namen hat. Statt auf heute hat einen Doppelnamen oder so.
Naja, I love you ist jetzt nicht so schlimm.
Na ja. Ja, gut, aber in irgendjemand muss es adressieren. Wenn das auf Strava auftaucht, I love you ist ja.
Ne? Das war, kann jeder sein.
Das kann jeder sein.
Ja, ja. Ja. Aber wenn es auf deiner eigenen Webseite auftaucht.
Ja, gut. Ja, das stimmt. Ja.
Genau.
Dann ist es sehr narzisstisch.
Also das, das Ding ja publiziert, wer Lust hat, kann einen Code haben und kann damit weiterspielen und so, liegt auf GitHub. Und nachdem es eine statische Website ist, kannst du es auch wieder einfach auf GitHub deployen und so. Ja. Also brauchst keinen extra Server, irgendwie großartig. Ist einfach eine statische Webseite.
Mhm. Sehr cool.
Es passt ein bisschen zu dem Thema. Ich bin über einen Twitter-Eintrag gestolpert. Wenn ich ihn jetzt finden würde. Und zwar eine Art Google Maps Spiel.
Oh ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Und zwar mit AR.
Ja.
So gut. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, du suchst irgendwie Leute, die sind alle, weiß ich nicht, 500 Meter gelaufen, sage ich jetzt mal. Dann suchst du das Ding quasi eine 500 Meter Strecke für dich, wo du halt gerade bist. Ja? Und du rennst mit dem Handy und im Handy zeigt er da quasi an, wo du hinlaufen musst. Ja? Also es zeigt auch so Coins an oder wo, wie auch immer,
die musst du einfangen. Er zeigt dir mal grundsätzlich Richtungspfeile an, wo du hinlaufen
musst. Genau, Richtungspfeile und dann halt Coins, die musst du alle einsammeln.
So Super Mario Coins.
Ja.
Ja.
Bling, 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 bling.
Genau. Und es ist viel raffinierter noch, weil er hängt sich sogar auf dem Gyro drauf. Ja, dass manche Coins hoch sind und du musst springen.
Genau.
Und dann gibt es Hindernisse, also irgendwelche Stacheln oder sowas, wo du drum rumlaufen musst.
Ja.
Und großartig. Schaut von außen
sicher großartig. Also, ich habe das cool.
Ich habe das auch urcool gefunden.
So einem Typen möchte ich nicht entgegengehen. Ja,
nein,
weil
nee,
der rennt die nieder. Ja. Aber von der Idee her finde ich es cool.
Super.
Ja.
Super, super.
Und du rennst quasi gegen andere Leute.
Ja, Real-Life Super Mario, aber mit einer, wie heißt's, MMO...
Ja, was auch immer. Ja.
Aber wir werden auch die ersten Unfälle sehen, oder?
Ja, ja, definitiv. Ja, weil die rennen natürlich alle bei Rot über die Kreuzung, keine Ahnung was. Ja. Aber von der Idee her habe ich es cool.
Ja, vor allem interessant dann mit einer AR-Brille.
Ja, natürlich.
Dann wird es richtig spannend.
Das wäre mir auch doch, das wäre lustig, dann, wenn es das hättest, so den Ghost Runner, wo du dann quasi gegen dich läufst und so, nicht?
Ja.
Weil das gibt es, glaube ich, noch nicht. Jetzt von so Strava oder so.
Aber stimmt, das wäre eigentlich cool, wenn du siehst.
Ich riech Startup-Luft.
Nein, die Ukulele.
Ja, ich höre die Ukulele schon. Genau, du, das ist aber wirklich eine super Geschichte. Können wir den Stream bitte abdrehen? Und das ja, aber stell dir vor, du hast, ein AR-Headset.
Das
oder
ist ja nur so von Autorennspielen. So,
ja, eben, aber wenn der Ghost vor dir läuft, das ist herrlich.
Ja.
Man spart sich die Komponente, dass man mit an Menschen sie treffen muss oder so. Oder reden muss.
Oder reden muss, genau.
Ja. Ja. Naja, aber das sparen sowieso schon viele aus, weil sie den Knopf im Ohr haben beim Laufen und auf ihr Rantastic oder Strava oder was auch immer hören und die Stimme peitscht dich ein, so quasi du sollst schneller laufen oder langsamer laufen. Das hast du ja schon, aber du hast das eben nur als Audio.
Audio.
Und visuell ist das natürlich eine ganz andere Nummer.
Gibt es jetzt schon eine gescheite Brille, mit der man laufen kann?
Naja, ich habe in einer der letzten Folgen erzählt, wie die Microsoft-Brille, was das für ein Erlebnis ist. Das ist schon cool, aber das ist halt riesig, das Ding.
Ja. Teuer.
Und teuer.
Was ist jetzt mit den Google Glasses mit der zweiten Runde da?
Kommt da jetzt was?
Ich glaube, da ist noch nichts offiziell.
Aha, okay.
Nicht. Ja.
Also.
Die Magic Leap ist auch irgendwie. Yeah.
Ja, die schaut so bookmäßig aus, oder?
Die schaut beschissen. Ja. Und ich glaube, dass die Microsoft Brille mehr kann.
Wie heißt das Ding? HoloLens oder so.
HoloLens, ja, dass die mehr kann als die Magic Leap.
Ja.
Ja, da gibt es sicher noch ein paar andere, aber na, so richtig, da ist es noch nicht.
Aber ich hätte gerade ein paar lustige Audio-Ideen. Man könnte mit Audio das auch relativ gut simulieren. Also jemanden anderen laufen hören, mit der dich dann abhängt und es wird leiser.
Mit so Spatial Sound?
Ja.
Das ist aber auch interessant.
Wenn du drin ist, drin wirklich ab.
Na, aber Spatial Sound ist ja recht einfach zu machen. Da brauchst du ja kein großes Headset. Ja.
Nein, aber kriegst du vorne und hinten hin
mit ja, einfach sicher. Zwei
Kopfhörern? Ja, nein, ja, es ja. gibt mittlerweile, wie heißt das, Bi-Oral oder
irgendwie ja, Spatial so Sound.
Ja, aber du bekommst das, es gibt eigene Codecs, die das wirklich auf In-Ear-Kopfhörer sogar umsetzen können.
Und du brauchst keine speziellen Kopfhörer?
Nein. Funktioniert.
Ich glaube, das geht nur über einen Laufzeitunterschied.
Genau, und mit Psychoakustik und keine Ahnung was. Das geht.
Ja, ja. Aha. Ja, und vor allem, du könntest ja auch zum Beispiel...
Da gibt es eigene Encoder, die quasi ein ja. 8:1 oder wie die ganzen Dinger heißen, ja, auf zwei Kopfhörer umrechnen.
Es müssen ja nicht nur die eigenen Schritte sein, die du hörst, die dann weiter weg sind oder näher kommen oder hinter dir sind, sondern es kann ja auch sein, dass wenn du Musik hören willst, ja, dass du die Musik einholen willst, dreh den scheiß Stream ab. Aber das ist gut, dass du deine, dass du...
Dafür wenn, braucht man Kotlin.
Wenn du Musik hören willst, dafür bräuchtest du Kotlin, das stimmt. Ja. Ja. Ich mach das in Swift. Nein, aber wenn du, Musik hören willst, nein, das geht nicht.
Ja,
wenn du Musik hören willst, musst du schneller laufen. Weil die Musik läuft einfach die 10 läuft Meter weg. Vor dir.
Ja.
Ja. Und das bist du selber.
Also weil sie leiser wird oder was?
Ja, nein, sie ist okay. weiter weg. Sie ist,
ich habe mir gedacht, sie wird langsamer.
Nein, nein, du hörst die Musik von deinem gestrigen Lauf. Ne?
Das mit dem langsamer.
So, dass ja. du dich gegen dich selber antrittst.
Du laufst quasi. Gegen dich selber, ja.
Okay.
Du oder hörst gegen aber, anderen. Du hörst aber nicht wurscht. So quasi die Musik, die du bei dir ja, trägst, sondern ja. die, die du gestern gehört hast. Und die musst du halt einholen. Mhm. Ja.
Sinnvoll ist wahrscheinlich eher, also wenn du das ernsthaft betreiben willst, gegen dein Trainingsprogramm. Nicht? Also
ja.
ja. Du gibst dir vor, wie du laufen willst jetzt heute. Und das
ja. zum Beispiel, aber wenn du Programm. Jetzt... Wenn du, jetzt,
wenn du dich battlen willst,
Konzept kannst du sein, genau, wenn du im ja, Battle-Mode bist, dann...
Ja. Ja. Also das mit der Geschwindigkeit, das hat ein Bekannter von uns gemacht, der war im Podcast einmal zu Gast, der hat es so gemacht. Er hat versucht zu erkennen, wie schnell er gerade läuft. Das kriegt er ja aus der Uhr. Und per Bluetooth. Mhm. Und wenn das unter dem ist, wie er laufen sollte, dann hat er die Musik etwas beschleunigt, um die Taktfrequenz zu hören, zu erhöhen, die sozusagen in deinen ja. Kopf reinkommt, damit du auch wieder schneller rennst. Mhm.
Ja, aber da gibt es ja auch in diesen ganzen Running-Apps gibt es ja auch die Möglichkeit, die Musik so zu takten, dass sie zu der quasi Vorgabe, die du dir gesetzt hast, passt. Das gibt's ja.
Aber da ist darum gegangen, wann die Vorgabe eben nicht passt.
Ja, ja,
also das ist interessant. Dass sie das adaptiv dann einstellt.
Ja, das Adaptive ist, das ist interessant. Ja. Aber es gibt eben so quasi in diesen die ganzen Apps sie schon
Beats per Minute, genau. was auch immer, und spielen ja. nur diese Songs vor.
Die zu deiner Schrittfolge ja, okay. passen, ja klar.
Oder du musst dann halt reverse-engineeren, was die Uhr dir gibt an Daten, nicht, wenn du das selber programmierst.
Ja.
Wir haben Potenzial.
Ja, ja, auf jeden Fall.
So, Stefan programmiert das.
Ja.
Nein, ich trainiere, ihr programmiert das bitte für mich.
Gerne,
ich mache das in Swift.
Du hast letzte Woche 4000 Bücher gelesen zu dem Thema.
Genau. Ja, genau.
Gut. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr, außer dass Microsoft wieder abstinkt mit dem komischen Update.
Ja. Das verstehe ich nicht ganz.
Ich habe gehört, die löschen jetzt User-Daten gezielt.
Nein, gezielt glaube ich ist es nicht, aber
ja. Aber wie kann sowas passieren? Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe das auch nicht. Es ist mir echt ein Rätsel.
Ja. Weil das musst du schon, das musst du fast mutwillig machen, ne?
Maybe.
Ja,
schwer. Von warum greife ich die Daten überhaupt an?
Ja.
Naja, die Idee war, dass sie es in die Cloud verschieben.
Ja gut, da hätte ich, das hätte ich auch verbockt. Wahrscheinlich.
Bei der Uhr verdiebt.
Ja.
Die Idee war ja nur, dass sie es sicherer ablegen.
Ja.
Es war dann halt nur Defnall. Nicht?
Ja, genau. Ja.
Es ist eh sicher.
Ja. Also.
Denkfehler.
Es ist
an Sabotage glaube ich jetzt nicht unbedingt.
Na, aber hat das wirklich nur irgendwelche OneDrive-Dinge betroffen? Oder?
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
Nein, okay. Angeblich aus dem aus dem Ordner eigene Dokumente.
Ja, eben. Aber nur unter gewissen Randbedingungen. Also
ja, sind nicht alle betroffen. Nein, nein, eh nicht. Aber
ja, wenn du wahrscheinlich alles mit OneDrive
synchst. Ich glaube, es musste irgendwie auch was speziell verlinkt sein. Mhm. Dann ist der Fall eingetreten. Also da hat einfach wer nicht nachgedacht. Ich glaube, einfach den Fall nicht berücksichtigt. Naja. Nicht gedacht, dass das sein kann.
Naja.
Und ich mein, das ist leicht bei so einem Betriebssystem.
Ja, ja, aber ich meine...
Irgendwas mit Softlinks und Hardlinks und so nicht abgefragt und, ja. Und dann zurückgesynkt, da liegt nichts mehr, ja, dann können wir es ja löschen, nicht? Also.
Ja. Mhm. Da bin ich echt froh, dass ich an relativ überschaubaren Webseiten arbeite.
Ja, ich meine, dass so ein Stück OS jetzt nicht einfach ist, ist eh klar, ja. Aber sowas darf einfach nicht passieren, oder?
Eigentlich nicht.
Aber ja, naja.
Ich habe noch eine Frage, vielleicht habt ihr da irgendwie eine Antwort drauf. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber vom Betriebssystem komme ich drauf. Hackintosh. Kennt ihr irgendjemanden, der solche Dinge baut?
Ja,
ja.
Also persönlich nicht. Ich kenne jemanden, der sich einen Hackintosh gekauft hat. Da gibt es in Österreich sogar jemanden. Und hat den Hackintosh nach langer Streiterei wieder zurückgegeben.
Oje. Also ist das...
Weil das Ding einfach USB-Probleme hatte bis zum Umfallen.
Mm.
Und das Lustige ist, auch dieser Sektkübel hat ja USB-Probleme. Also ist... Keine Ahnung, ja.
Es gibt eine NSFW-Episode, wo es einer relativ ausführlich beschreibt.
Na, es gibt auch unzählige YouTube-Videos. Okay. Es gibt unzählige YouTube-Videos, die sagen, Hackintosh, alles kein Problem mehr. Total easy, diese und jene Komponente läuft wie das Original. Ist jetzt aber
zwei oder drei Jahre her.
Ich vertraue dem Ganzen nichts.
Und es gibt in Österreich jemanden, ich glaube in Vorarlberg, der aktiv Hackintoshs verkauft, zumindest vor 2 bis 3 Jahren.
Mhm.
Die Erfahrung, die ein Bekannter damit gemacht hat,
war keine gute.
War definitiv
bevor ich mir einen Hackintosh kauft immer einen gebrauchten
Hackintosh.
Nein.
Nein, nein, aber jetzt, es geht ja um das andere, so quasi ein Bekannter braucht einen wirklich sehr potenten Mac oder einen sehr potenten Rechner, neueste Generation. Ja.
Und nicht Laptop.
Und nicht Laptop, sondern ein Arbeitsgerät. Und ist halt die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung. Seitdem er denken kann, seitdem es Rechner gibt, auf Mac unterwegs.
Mhm.
Ja. Und er ist halt jetzt an dem Punkt, wo er sagt, also quasi Apple bietet ihm nicht das, was er will. Und er würde zu Windows wechseln, ja.
Kann man das Betriebssystem, also macOS, eigentlich so noch kaufen?
Gute Frage.
Ja.
Es entspricht nicht den Lizenzbedingungen, es auf Nicht-Apple-Hardware zu installieren.
Na, das sowieso. Ja. Ja. Aber habe ich überhaupt die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Shark gehe und sage, ich hätte gern das aktuellste macOS auf CD oder was auch immer.
Nein, das glaube ich nicht.
Du könntest dann Billigsdorfer Mac wirklich an Gebrauchten kaufen, damit hast du Lizenz und die könntest du upgraden.
Nein. Ja, aber woher bekomme ich das Betriebssystem, um das auf diesem Hackintosh zu installieren?
Das kannst du aus dem Mac App Store runterladen. Ja. Auf einem Apple, natürlich.
Achso, das Image, ja.
Du ziehst das Image runter, ja, und
es funktioniert und dann relativ machst du halt gut.
Bootfähiges, was weiß ich, was
ja,
da ist.
Ja, oder ich mounte den Apple als Firewire
irgendwas. Genau, und kopiere den Scheiß rüber. Ja, genau.
Und es funktioniert auch relativ viel so Cross-Installationen, also auf einen falschen Rechner in ein externes Drive installieren und dann einbauen und so.
Genau.
Und da hat jetzt auch wieder der eine beschrieben.
Mhm. Das funktioniert schon, ja.
Mhm.
Aber eben die Frage
meine, ist ja Unix.
Also ich würde aus dem, was ich mitbekommen habe,
an Windows-Rechner kaufen, ja.
Nein, würde ich davon abraten, einen Hackintosh zu kaufen.
Warum muss denn der Rechner so potent sein? Was macht er drauf?
Fotogeschichten und Fotos.
Reicht ja nicht eher Laptop?
Viele Fotos.
Mit viel RAM?
Na. Laptops sind immer Käse. Tut mir leid.
Ja.
Und außerdem, du kriegst ja hardware-technisch auch nicht Aktuelle Na, Dinge.
Also du kriegst und relativ viel gebrauchte...
aber du kriegst bei Mac...
2015er.
Ja, aber das hilft dir nichts. Das hilft nichts. Das
Wenn
Problem
du
irgendwie ist,
geile Grafikkarten haben ja, willst, nein, das, kommst du bei Mac so nicht.
Das Hauptproblem ist, dass die großen Tools, also in dem Fall ein Lightroom von Adobe, ja, dass wenn du das Programm updatest und aktuell haltest, ja, merkst du dann relativ rasch, wie deine Hardware altert. Ja? Weil die halt nur noch auf die neuesten Dinge dann aufsetzen. Ja? Und die gehen halt davon aus, dass du dann den neuesten i7 drinnen hast oder gar schon den i9. Ja? Und dass du schon, was weiß ich, die Grafikkarte der Generation hast, ja? um die ganze Hardwarebeschleunigung zu haben. Und wenn du das nicht mehr hast, dann wird das Ding einfach lahm. Ja?
Bei Foto auch schon, nicht nur bei Video.
Auch schon. Bei Foto ist gewaltig. Klar. Überlege mal, was von Kameras kommt. Da kommt keine Ahnung, knapp 40 Megapixel-File daher, ja, in RAW-Format, ja, mit 10-Bit Farbtiefe und du willst live irgendwie zig Effekte drauf. Und vor allem, du willst ja, wenn du Fotos bearbeitest, ja, vielleicht, keine Ahnung, 4-5 Fotos die Minute machen. Also bearbeiten.
Gibt es das nicht auch schon in der Cloud?
Ja, aber nein, du brauchst wirklich Performance. Ja. Wenn du am Abend nach Hause kommst von einem Fototag und du hast irgendwie 2000 Bilder und du willst die in einer Stunde durcharbeiten, das muss marschieren.
Und da denke ich irgendwie gerade, dass das war der Cloud-Use-Case, weil du brauchst ja echt nur dann halt viel. Kurz, nicht?
Ja, aber du musst das ganze Material auch mal hochladen.
Allein der Transfer ist irre. Ja? Und der Transfer zurück, du musst ja kontrollieren, ist das Bild scharf? Ja? Du musst ja ranzoomen können. Du brauchst die Farbtiefe von dem Bild. Und. Ja? Ja. Du willst keinen Browser dazwischen haben, der die Farbprofile vermurkst, weiß es nicht. Das geht wirklich nicht. Also im professionellen Segment nein. Es gibt von Adobe gibt's die Lösung die Fotos in der Wolke, ja? Und es ist auch total nett, wenn du gerade irgendwo, keine Ahnung, in der Wildnis sitzt, zufällig einen Mobilfunkempfang kriegst und quasi ein Foto nachbearbeiten willst. Das ist witzig, ja? Aber so quasi für einen täglichen, ich komme nach Hause, 3 Speicherkarten rein, Akkus in die Ladestation und 2000 Fotos bearbeiten. Da brauchst du einen gescheiten Rechner und einen flüssigen Workflow.
Ja.
Na, schauen wir mal.
Ja, also, wie gesagt, ich würde eher sagen, Hände weg von Hackintosh, aber vielleicht hat es sich auch schon geändert.
Ja, welche Firma verkauft Shader Desktops?
Windows-Rechner jetzt, oder was?
Kommt drauf an, wie deine Einstellung ist, aber...
Mit ordentlich RAM gibt es das?
Ja. Lenovo, Dell, HP.
Fujitsu.
Ja. Nicht alles so bei Ende. 16 Gig Ende?
Nein.
Okay.
Also da geht es so bis 64, also, 128 geht schon.
Locker. Ja. Du hast, das hat sich in den letzten, weiß ich nicht, berichtige mich, gefühlt in den letzten 6-7 Jahren so stark geändert, wenn du heute, keine Ahnung, auf eine Lenovo-Webseite gehst und dreimal klickst, kostet dein Rechner, den du dir zusammengestellt hast, 5.000 Euro. Ja. Und der kann auch dann was.
Mhm. Ja. Da ist auch eine gescheite Grafikkarte drin und bla bla.
Ja. Also im Gegenteil, du bekommst die billige Workstation nicht mehr oder den billigen Desktop-PC. Den bekommst du nicht mehr. Da bekommst du maximal ein All-in-One-Gerät oder irgendein super Convertible mit einem tollen Hinge und einem 3D-Video dazu, wie der Hinge zusammengebaut wird. Und oder eben sowas wie Microsoft Surface Studio. Ja. 3.000-4.000 Euro iMac in der Windows-Welt.
Ja. Nein, aber gescheite Workstations bekommt man schon.
Ja. Und eben, nicht gescheite gibt es kaum noch.
Ja.
Sind ausgestorben. Ja. Ja. Es sind nur noch diese zwei spezialisierten Segmente für mich übrig geblieben.
Office-Rechner.
Du bekommst schon diese
R0815 irgendwas.
Genau, die du im 10er-Pack bestellen kannst.
Genau.
Dann Workstations und dann irgendwelche Spielekisten.
Genau, Spielekisten.
Mit Wasserkühlung.
Genau, und viele LED-Lampen drinnen und keine Ahnung was. Ja.
Die haben ein eigenes Netzteil für die Beleuchtung.
Ja, ja. Rechner kaufen. Ich habe letztens wieder eine Frage gekauft. Welchen Laptop würdest du dir kaufen?
Ja.
Keine Ahnung.
Ich sage nur noch immer Microsoft Surface. Nein. Kauft sich alle ein Surface?
Nein.
Sicher.
Dreckskisten.
Super sind die. Die sind schön.
Dreckskisten.
Ja, eh. Ja. Aber schön.
Ja.
Na gut.
Gut, ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Dann sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal im November.
Ugh.
Ja, es wird kalt und schier.
Ja.
Ja. Und ja, viel Spaß morgen auf der Privacy Week.
Danke. Ja, um wie viel Uhr geht's los? Das warst du, bist du noch schuldig?
In der Früh. Der Workshop ist ausgebucht um 11, der am Nachmittag ist noch.
Okay, aber die Privacy Week macht um 10 auf, um 11 auf?
Üblicherweise eher gegen Mittag ja. Erst immer. Ah. Wobei morgen ist ein spezieller Tag, weil da Feiertag ist, da weiß ich es nicht. Am besten, man schaut auf die Website, das ist privacyweek.at, da ist das Programm in einem gescheiten Kalender drin und da hat man auch dann Ausblick auf die einzelnen Talks, was es waren und so weiter. Und wer nicht hingehen kann, kann sich es live anschauen im Stream.
Aber den Lötworkshop nicht.
Den nicht, nein, ja. Den gibt es nicht im Stream.
Gut, dann sage ich vielen Dank, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.